Ja, also heute, es passt sehr gut zum Osterthema oder Ostervortrag, wie man es nehmen will, weil ja die ganze kümische Hochzeit, mit der wir uns beschäftigen und von der wir heute einen großen Überblick noch einmal zusammenfassend machen wollen, sich ja gerade zur Osterzeit abspielt. Also das ganze Geschehen beginnt am Vorabend von Ostern. Gemeint ist damit nach der protestantischen Anschauung der Gründonnerstag. Und die Schilderung beginnt eben damit, dass Christian Rosenkreuz in seiner Klause, oder besser gesagt vor seiner Klause sitzt und sich halt das Abendmahl bereitet, also das Gründonnerstagsabendmahl. Also das ist ja auch bedeutsam, dass das eine Erinnerung ist oder mehr als eine Erinnerung an das letzte, sogenannte letzte Abendmahl. Und er hat dann ein Erlebnis, mit dem diese Imagination beginnt, die dann geschildert wird. Also es ist nur wirklich die paar Anfangszeilen, wo geschildert wird, es ist eben der Gründonnerstag, das ist noch äußere Handlung, aber ab dem Moment, wo jetzt diese Vision einsetzt, ist alles nur mehr Imagination. Also die ganze Geschichte spielt sich nicht äußerlich ab, man wird das zum Schluss dann auch wieder sehen. Es endet dann die Imagination im Grunde in der Schilderung mit ein paar Punkten und es steht dann hier fehlen zwei Quartblättchen, also der Schluss wird gar nicht geschildert und plötzlich ist er wieder aber in seiner Behausung. Die Behausung im Übrigen ist in den Berg hineingebaut, was auch ein wichtiger Punkt ist, weil das Rosenkreuzertum es mit der Verwandlung der Erde zu tun hat. Also mit dem Rosenkreuzertum beginnt wirklich, ja, man kann sagen, mit dem Rosenkreuzertum beginnt es wirklich, dass man in die Tiefe der Erde hineinschaut auch und als Aufgabe sieht, die ganze Erde zu verwandeln. Hintergrund ist ja, dass sich einerseits eben der Christus mit dem Ereignis von Golgatha mit den Tiefen der Erde verbunden hat, dass dieser Prozess begonnen hat auf jeden Fall. Ist ja auch drinnen die kein Samstag, die Höllenfahrt Christi, wenn man so will, also der Abstieg in die Unterwelt und wo einiges bewirkt wurde und sich zu verändern auch begonnen hat, aber das eigentliche Werk muss mit Hilfe der Menschen vollendet werden. Also das heißt, der Christus verwandelt die Erde mit den Menschen oder durch die Menschen. Also er kann sie nicht oder er macht es nicht, sie für uns zu verwandeln sozusagen, sondern sie verwandelt sich durch Christus, indem wir durch unser Ich die Christuskraft aufnehmen, die ja eigentlich die Christuskraft in Wahrheit identisch ist mit der Ich-Kraft. Nur jedes einzelne individuelle menschliche Ich ist halt, hat nur einen gewissen Ausschnitt dieser Kräfte zur Verfügung. Aber eigentlich ist der Ursprung der Ich-Kraft die Christuskraft. Also das heißt, das Pauluswort nicht ich, sondern der Christus in mir bedeutet eben absolut nicht, dass das eigene Ich ausgeschaltet wird, sondern dass eben die Erkenntnis auftritt, dass unser wirkliches, unser höheres Ich identisch ist mit der Christuskraft, in Wahrheit, potenziell zumindest. Und Christus ist eben das makrokosmische Ich und wir sind jeder Einzelne das mikrokosmische Ich, aber das ist gleicher Art. Und darum geht es also hier und um dieses Werk zu vollenden, muss die Tiefe der Erde verwandelt werden, denn die Tiefe der Erde ist zugleich auch der Sitz der Widersacherkräfte. Die haben da drin ihre Festung sozusagen und der Mensch macht gerade hier auf diesem Erdplaneten seine Entwicklung durch, weil er dank der Widersacherkräfte die einmalige Möglichkeit hat, sich ganz von der geistigen Welt abzusondern und dadurch frei zu werden. Zunächst einmal frei von und dann aus freiem Entschluss frei zu zu werden, also aus freiem sich wieder zuzuwenden der geistigen Welt. Aber das heißt, als Voraussetzung, dass alles, was, wie soll ich sagen, naturhaft, instinktiv geleitet durch höhere Mächte am Geistigen ins Bewusstsein des Menschen jetzt einströmt, da reden wir mal jetzt zunächst vom Bewusstsein des Menschen, weil was am Geistigen in unsere Körperlichkeit zum Beispiel hineinströmt, das packen wir mit unserem bewussten Ich noch lange nicht. Und weil das immer noch weit entfernt, wir sind jetzt am ersten Zipfel irgendwo zu erkennen, vielleicht zu erkennen, dass wir in unser Seelisches hineinarbeiten können, aus unserem wirklichen Ich heraus und unterscheiden lernen zwischen unserem Ego, also dem kleinen Ich, und unserem wirklichen Ich, weil das wirkliche Ich ist zum Beispiel das, das uns bis in den physischen Leib hinein gestaltet. Das ist so mächtig und das im Zusammenhang mit dem ganzen Makrokosmos, weil der menschliche Leib, auch der physische oder gerade der physische Leib, würde nicht entstehen, wenn nicht der ganze Makrokosmos einbezogen wäre, der gesamte. Darum ist zum Beispiel die menschliche Gestalt Ausdruck des Tierkreises, oder zumindest kann man sich an dem veranschaulichen irgendwo. Also das heißt, der physische Leib ist Brennpunkt kosmischer Kräfte. Also man muss, wenn man es aus der geistigen Sicht betrachtet, ganz weggehen davon, nur so die engsten lokalen Kräfte zu sehen, die was zusammenpacken. Die Physik kommt ja langsam auch dorthin, dass sie das erkennt, dass das nicht funktioniert, dass eigentlich das kleinste Ereignis, das passiert, mit dem ganzen Kosmos zusammenhängt. Das ist ein Ergebnis der Quantentheorie, dass man das nicht wirklich hundertprozentig beschränken kann, sondern das ist nur näherungsweise möglich. Und im Großen aber hängt es immer mit dem Kosmos zusammen. Also gerade das Physische. Das Physische hat im Grunde die größte Reichweite. Da wirkt wirklich der ganze Kosmos mit, das ist viel enger schon zum Beispiel beim Ätherischen, beim Astralischen. Da wirkt auch der Kosmos mit, aber gar nicht bis in so eine große Weite wie beim Physischen. Also im Physischen wirkt das höchste Geistige. Im Physischen. Es hat auch die längste Entwicklung. Und im Physischen, vor allem im Kern drinnen, ist es das Wärmeelement. Das Wärmeelement, das auf dem alten Saturn zuerst entstanden ist und als physische Wärme dort in Erscheinung getreten ist. Ich meine, heute, wenn man mit dem Wort Wärme irgendwas Vernünftiges verbinden will, dann würde man, also na umgekehrt würde ich sagen, wenn man mit dem Wort Energie, das heute gebraucht wird, was Vernünftiges verbinden will, dann ist es im Grunde diese Wärme, die Grundlage von allem bildet. Also eben bis ins tiefste Stoffliche, weil im Kern ist es pure Energie, in Wahrheit eigentlich Wärme. Das heißt Wärme, die vom alten Saturn kommt, aber natürlich sich über mehrere Stufen verwandelt hat und dadurch neue und stärkere Gesetzmäßigkeiten, geistige Gesetzmäßigkeiten in sich aufgenommen hat. Also das ist was unheimlich Hohes. Und ein Rosenkreuzertum bedeutet, bis dort hineinzuarbeiten, letztlich als Ziel. Ich meine, das ist die Zielvorstellung. Und daher im Übrigen auch eine Angabe von Christian Rosenkreuz, die Rudolf Steiner überliefert, dass im Grunde man dann mit diesem sogenannten Geheimwissen an die Öffentlichkeit treten muss, wenn die äußere materialistische Wissenschaft so weit gekommen ist, dass sie erkennt die materielle Struktur des Kosmos draußen, die er nämlich auch hat. Es ist was Geistiges drinnen, aber es ist auch was Materielles. Das ist das eine. Das zweite ist die materialistische Entwicklungslehre, also Darwinismus im weitesten Sinn, Evolutionstheorie, die uns ja heute weismachen will, dass es alles nur materialistisch passiert. Man könnte ihnen zu 99% Recht geben, wenn sie erkennen würden, dass im Materiellen das Geistige wirkt. Dann kann man das voll unterschreiben. Daher war Steiner zum Beispiel im selben Jahr 1900 als er begonnen hat, Vorträge für die Theosophische Gesellschaft zu halten, veröffentlicht er die Schrift Haeckel und seine Gegner und tritt voll für den Ernst Haeckel ein, der also ein Vertreter der materialistisch-monistischen Evolutionslehre ist. Also monistisch heißt, es gibt nur die Materie, sonst gibt es nichts. Und für die setzt er sich absolut ein.
Inwiefern kann man eine Evolutionstheorie unterschreiben? Insofern?
Naja, man kann vieles unterschreiben, was die Fakten sind. Also Sie haben auf jeden Fall recht, alle die materiellen Schritte zu untersuchen, die dabei im Spiel sind. Im Übrigen ist die Evolutionstheorie im Moment in einer unglaublichen Bewegung. Also das sozusagen Primitivbild, das noch vom Darwin herkommt, mit also zufällige Veränderung, die durch Auswahl des Fittesten sozusagen dann in die richtige Entwicklungsrichtung geleitet wird, das ist ein Primitivbild. Heute wissen wir, dass also die Naturwissenschaftler, rein Naturwissenschaftler, ich rede gar nicht von Anthroposophie, dass das Ganze wesentlich komplexer ist. Dass Zufallsmutationen die allerwenigste Rolle spielen. Dass sogar Mutationen, die stattfinden, gesteuert sind. Und zwar gesteuert, aber nicht jetzt von irgendeiner göttlichen Hand, die von außen führt, sondern von den geistigen Gesetzmäßigkeiten, die drinnen sind. Das heißt, von den Naturgesetzlichkeiten, von der Intelligenz, die in der einfachsten Zelle verkörpert ist. Das ist ja unheimlich kompliziert, das Ganze. Man glaubt, bis zur Jahrtausendwende hat man gedacht, na, alles liegt in den Genen drinnen, also diese Erbanlagen, die DNS-Moleküle oder so. Heute weiß man, dass das höchstens so weit stimmt, und das wird sicher richtig sein, es ist eine Art Materialliste, welche Eiweißstoffe grundsätzlich die Zelle erzeugen kann. Welche sie aber tatsächlich erzeugt, hängt am allerwenigsten von dieser Erbanlage ab, sondern da gibt es hunderttausende sogenannte epigenetische Faktoren, die im Grunde in der ganzen Zelle verteilt sind. Epi heißt außerhalb des Gens. Das fängt schon daran an, dass diese Erbsubstanz, diese sogenannte DNS, dass die selber von Eiweißmolekülen umgeben ist oder beziehungsweise aufgewickelt ist eigentlich auf Eiweißmoleküle, auf die sogenannten Histone, und die bestimmen wieder, welche Teile davon überhaupt einmal abgespult werden, dass sie überhaupt dass dort überhaupt Eiweiß produziert werden kann davon, weil solange sie aufgespult sind, tut es gar nichts. Im Grunde, sondern sie muss also gelockert werden. Dann kann ein bestimmtes Gen tatsächlich umgesetzt werden in Eiweiß.
Das heißt, der eigentliche Bauplan ist immer materiell, oder? Oder steht es falsch?
Naja, es ist die Materialliste, kann man sagen, die ist materiell.
Genau, aber der Bauplan ist mit materiell.
Nein, der Bauplan ist nicht materiell. Nein, überhaupt nicht. Es wird eben völlig verwischt, da muss man eben genauer forschen. Und es sind aber jetzt viele Entwicklungen drinnen, die erstens erkennen, dass das wesentlich komplexer ist, die ganze Geschichte. Und dass das Wesentliche daran eben die Gesetzmäßigkeiten sind, die da drinnen wirken. Und dass da sehr wohl, schau, eine zielgerichtete Tätigkeit drinnen ist. Was ja verpönt bis zum geht nicht mehr ist in der Entwicklungslehre, nicht? Weil die wollen erklären, blinder Zufall und ausselektieren dessen, was halt funktioniert. So stellt man sich ja vor, dass das Leben entstanden ist jetzt auf Erden. Zufällig wirbeln Moleküle durcheinander, zufällig ist irgendwas da, was sich weiter fortpflanzen kann sozusagen, also vervielfältigen kann, und das bleibt über. Und so geht es, so sein letztlich wir auch entstanden. Und nur ja nicht irgendwo jemand, der einen Plan mit dem Ganzen verfolgt oder irgend sowas. Also ja, kein göttlicher Plan. Ich meine, man muss das verstehen, das kommt aus dem Denken der Aufklärung. Die Aufklärung war eine Rebellion gegen die Vormacht der Kirche, die alles bevormundet hat. Und es war völlig richtig, dass die observiert werden musste. weil die waren nämlich nicht nur menschenfeindlich in vielen Teilen, sondern vor allem geistfeindlich auch. Weil von der Kirche kommt das Dogma, ihr müsst glauben, was wir euch sagen, was das christliche Dogma ist, aber wehe, ihr wollt selber geistige Einsichten haben, wehe, ihr wollt selber vielleicht mit dem Christus in Beziehung kommen. Das geht nur durch Vermittlung durch die Kirche. 2014 sagt es der Papst Franziskus, öffentlich am Markusplatz noch. Also eine persönliche Beziehung zu Christus aufzubauen ist schädlich.
2014
öffentlich, ganz dezidiert, so ganz beiläufig sozusagen. Also das ist schädlich, weil die Begegnung mit Christus kann nur im Rahmen der Kirche geschehen. Und es ist schon ganz klar, dass da nicht gemeint ist die Gemeinschaft aller Christen, sondern tatsächlich die Institution, die römisch-katholische. Das ist ganz klar. Also, naja, ist nicht umsonst, kommt aus dem jesuitischen Bereich. Die sind da die Führenden. Und nicht umsonst waren auch die Jesuiten, oder sind immer noch, sind ja sehr viele Wissenschaftler dabei, die zugleich Jesuit sind und wissen, und zwar beinhart materialistische Wissenschaftler. Ich meine, einer der wenigen, der ausgeschert ist, war der Théa de Chardin. Den haben sie aber dann auch ziemlich verfolgt. Weil der hat sich erfrecht, also irgendwelche spirituellen Überlegungen anzuschließen, eben gerade an die Entwicklungslehre und dergleichen. Und dann ist er von den eigenen Leuten, von den eigenen Jesuiten total angefeindet worden. Also, das heißt, die Kirche ist immer mehr auf das hingesteuert, eigentlich am liebsten ist in einer ganz materialistisches Weltbild draußen, sucht ja kein Geistiges draußen, das ist heidnisch, das ist alles heidnisch, aber wir haben die Erlösungslehre, die wir euch vermitteln können, also kommt zu uns. Aber ja, nicht selbstständig, bitte. Wehe, wehe. Also das ist der Punkt. Das heißt, die Kirche hat eigentlich, also als Institution, hat den Weg zum Materialismus geebnet und vorbereitet. Und man sieht auch, dass das Denken letztlich, das in der Wissenschaft dann aufgegriffen wurde, Beginn der Neuzeit, sie übernehmen ja im Prinzip das scholastische Denken, wenden sie jetzt nur auf was anderes an. Aber die Denkformen sind die gleichen. In der Scholastik, also das ist Hochmittelalter, gab es zwei Denkschulen. Es gab die eine, die Hauptvertreter Thomas von Aquin, der sagt, die Ideen, die Gedanken, das Denken, da steckt eine geistige Realität dahinter. Das war aber eigentlich die Minderheit. Die Mehrheit waren die sogenannten Nominalisten, die sagen, ja, diese Ideen, das sind bloße Namen, das sind Bezeichnungen, die wir heute erfunden haben, aber denen entspricht nichts in der Wirklichkeit, sondern wirklich sind nur die Dinge, die ich angreifen kann. Diese Richtung hat in der Theologie die Überhand gewonnen, letztlich, obwohl zwar im 19. Jahrhundert der Thomismus, also die Lehren des Thomas von Aquin als verbindlich für die Kirche bezeichnet wurden, aber da war dann schon eine jahrhundertelange Geschichte dazwischen, wo man jede Geistigkeit aus der Interpretation ausgetrieben hat, dann war es ungefährlich. Weil natürlich der Thomas von Aquin ist, wenn man so liest in der Summe der Theologie von ihm, ist einfach brillant von der Art des Denkens. Von der Logik, die dahinter steckt, von der messerscharfen Argumentation, die dahinter steckt, die präziser ist als das meiste, was man heute in wissenschaftlichen Veröffentlichungen liest. Es hat einfach immense Präzision drinnen und Abwägen, was dafür spricht, was dagegen spricht und so weiter. Ich meine, ist nicht jetzt der Weg, der direkt weitergeht in die Geisteswissenschaft. Also man muss eine nächste Stufe natürlich nehmen, aber da ist viel drinnen. Darum hat man das übernommen in die Wissenschaft außen, aber auch diese Art des Denkens, aber es ist eigentlich immer schwächer und immer materialistischer geworden. Zum Thomas von Aquin muss man noch dazu sagen, dass er kurz vor dem Ende seines Lebens, kurz vor seinem Tod, eine Vision hatte. Also das heißt, dass wirklich ihm der geistige Blick aufgegangen ist und er dann gesagt hat, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Und er hat keine Zeile mehr veröffentlicht oder geschrieben oder auch nicht diktiert. Er hat ja meistens diktiert dann. Bitte? Der Thomas von Aquin. Thomas von Aquin. Also der größte Logiker, kann man sagen, theologischer Logiker des Hochmittelalters. Also, und stand ja in starker Auseinandersetzung damals mit den arabischen Denkern, weil die Araber ja viel früher als wir in Europa Zugang hatten zu den Werken von Aristoteles. Aristoteles ist der, der die Logik begründet hat in der Antike noch. Aber die Europäer waren so gescheit, die griechischen Philosophen alle zu vertreiben, weil das angeblich unchristlich ist. Also sonst brav bei den Arabern gelandet.
Durch Alexander dem Großen, nicht?
Der hat viel verbreitet. Damit hat es begonnen. Ich meine, da hat es sich noch relativ weit verbreitet, aber dann in der christlichen Zeit, also namentlich unter Justinian, sind die ganzen griechischen Philosophen aus dem Römischen Reich vertrieben worden. Das Römische Reich war damals dann schon christlich und das wurde als unchristlich, als heidnisch angesehen und die sind halt abgezogen, samt den Schriften des Aristoteles und so weiter. Und wir direkt in Europa, also die Germanen oder so, die haben in Schwert diskutiert oder mit dem Beil und nicht, und mit einer immensen Glaubenskraft dann auch. Also die dann bekehrt wurden zum Christentum, die waren da. Für die war der Glaube die Erkenntnis nämlich, weil die haben die Realität des Geistigen da gespürt. Einfach. Also Glaube war nicht, ich glaube was, wo ich nichts Genaues weiß, sondern er hat es zwar nicht in Gedanken, in klaren, logischen formulieren können, aber das war für ihn eine Realität und Wirklichkeit. Also da war kein Glaube, war nicht an etwas glauben, von dem ich nichts weiß, sondern das war Erfahrung für die Menschen. Aber nur mit dem allein konnten sie den arabistischen Denkern in der Argumentation nicht ebenbürtig sein. Also sie mussten dann lernen, langsam auch sich der Logik zu bedienen. Und man hat dann eben nach und nach letztlich von den Arabern oder über die Araber halt auch die aristotelischen Schriften kennengelernt und hat dann eben das System der Scholastik entwickelt, das die Logik also zur Blüte bringt im Grunde. Und da war der Thomas von Aquin sicher der größte von allen. Aber doch einer Minderheit angehörig, weil er an die Realität der Ideen oder an die Realität des Geistigen, das dahinter steckt, er glaubte oder überzeugt war, Glauben eben auch in dem Sinn, dass das im Denken das Erlebnis für ihn war, das ist eine Realität, das ist nicht nur was, was ich mir ausdenke, sondern ich nehme da eine geistige Realität wahr. Aber wie gesagt, die meisten Vertreter der Scholastik waren Nominalisten, die gesagt haben, das sind Namen, die wir uns ausgedacht haben und real ist das, was ich angreifen kann. Und das ist im Grunde die bestimmende Strömung in der Theologie geworden. Und daher ist sowohl also die materialistische Physik als die materialistische Entwicklungslehre stammt letztlich aus der Theologie in Wahrheit. Das ist das Paradoxe. Das ist das Paradoxe. Und es ist ganz klar, dass die Wissenschaftler dann irgendwann gesagt haben, was brauche ich jetzt die Kirchen eigentlich noch dazu? Die wollen mir nur irgendwas aufoktroyieren und sagen, das darf ich nicht, vor allem mit moralisch erhobenen Zeigefinger. Na, nicht doch. Also das war dann die Aufklärung. Also habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und nicht das, was die Kirche sagt, was denken darfst du oder nicht. Und das wirkt halt heute nach, aber in Wahrheit, je mehr man da hineinforscht, entdeckt man ja, wie viel Geistigkeit in der kleinsten Zelle drinnen steckt, ja selbst im kleinsten Molekül drinnen steckt. Da steckt immense Geistigkeit drinnen. Also Materie ist nicht einfach das Unterste und das Nix. Das ist vielleicht also ein wichtiger Punkt auch, oder ein Wendepunkt, den das Rosenkreuzertum gebracht hat, das zu erkennen. Daher die kümische Hochzeit, also bis in Verwandlung, bis ins Stoffliche. Denke bis ins Stoffliche hinein, verwandle bis ins Stoffliche hinein. Nicht nur im Seelischen da oben irgendwo schweben und von der Seele reden, die irgendwo herumflattert sozusagen und vergisst es den ganzen Rest unten. Dann kommen wir in eine weite, alte, luziferische Vergangenheit zurück. Also,
Seitenfüge, die Atomkraft, wie hat sich das entwickelt? Ist das nur geistige?
Naja, es ist, also die Kernkraft entsteht, ja, es ist eigentlich etwas unheimlich Geistiges dahinter. Es steckt da drinnen dieselbe Kraft, die unsere Sonne leuchten lässt. Und die Erde soll einmal Sonne werden. Das heißt, es werden einmal diese Kräfte entfesselt. Das Schlechte ist, wenn es frühzeitig entfesselt wird und wenn es in einem Art ungeregelten Prozess freigesetzt wird. Also Radioaktivität zum Beispiel heißt, dass der Stoff zerbricht. Radioaktiv, die ganz schweren chemischen Elemente werden radioaktiv, also im Grunde sozusagen der eigenen Last zerbrechen. Das ist Radioaktivität. Da geht der Stoff, fällt so sehr in die Schwere. Die Schwere hat was mit den alemannischen Kräften zu tun. Ariman, sagt Steiner an manchen Stellen, ist der Geist der Schwerkraft. Also wenn der Stoff zu sehr der Schwere verfällt, dann zerfällt er, dann zerbricht er. Dann zerbricht er und da kommt die Radioaktivität und diese Sachen zustande. Also mit dem spielen wir heute in der Kerntechnik und haben im Grunde keine Ahnung, mit welchen Kräften wir darin arbeiten. Aber auf der anderen Seite sind das genau die Kräfte, die möglich machen, dass die Erde einmal Sonne wird, wenn wir reif dazu sind, unsere geistige Entwicklung fortzusetzen, auch unter Bedingungen, wo wir so einen Körper nicht mehr brauchen. Wenn die Erde Sonne wird, was ja auch die Astrophysik sagt, dass das kommen wird, das ist gar nicht aufzuhalten im Grunde. Die Frage ist eben, ob unsere geistige Entwicklung so weit ist, dass wir dann nicht mehr eines so derben physischen Körpers bedürfen, um unser Bewusstsein zu erhalten, um unsere Freiheit zu erhalten und daher aus eigenem uns weiterentwickeln können. Ich meine, wir haben die Chance zur Freiheit eben gerade dadurch bekommen, dass wir in diesen geistfernen Bereich hineinversetzt wurden, wo gleich unter unseren Fußsäulen sozusagen die Widersacher lauern. Und der Luzifer, der saust sowieso schon rundherum, also im Grunde die ganze Erdsphäre ist das Widersachergebiet schlechthin. Das ist der Ort der Widersacher, dort sind wir hinversetzt worden. Der Garten Eden, was wir gerade gelesen haben, da wird erstmals geschildert, erstmals erwähnt das Wort Böse. Also die Rede ist vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Die Erkenntnis hat schon mal was damit zu tun, dass ich beginne, mich als bewusstes Wesen der Welt gegenüberzustellen. Ein Wesen, das mit der Welt eins ist, braucht nichts erkennen, weil es ist die Welt oder die Welt wirkt durch es. Wie auch immer, bei den Tieren ist das großteils der Fall. Die Natur wirkt durch sie sozusagen, die geistige Natur. Also stellt sie nicht gegenüber und sagt, aha, soll ich nicht, oder, sondern die Geistigkeit der Natur leitet das Tier. Der Mensch stellt sich gegenüber und steht jetzt auch vor der Notwendigkeit, ja, wie erkenne ich denn das, dem ich gegenüberstehe, wie ist denn das, was ist denn das? Und überhaupt, wer bin denn ich? Aha, ich. Plötzlich entsteht dieses Spannungsverhältnis, aha, ich gibt's auch. weil irgendwer steht ja dem gegenüber, also ein Rätsel über ein Rätsel kommen plötzlich auf. Und da ist erstmals das Böse drinnen. Durch diese Trennung ist erstmals das Böse möglich, aber dadurch ist auch die Freiheit möglich. Die Freiheit ist nur möglich, wenn ich die reale Möglichkeit habe, Böses zu tun, auch also abzuirren vom Richtigen. Wenn von naturgemäß die Harmonie eh schon da ist, dann, und ich sie gar nicht verletzen könnte, dann kann ich ja nicht frei sein. Also ich muss auch in letzter Konsequenz auch den Geist verleugnen können. Dann kann ich mich in Freiheit auch ihm zuwenden. Und dann entsteht für die geistige Welt auch ganz was Neues, weil dann jedes einzelne Ich eine Quelle wird, die die geistige Welt bereichert. Ja, also das alles steckt hinter diesem Einstiegserlebnis nur vom Christian Rosenkreuz. Und er ist vorbereitet auf das Erlebnis, obwohl es jetzt, wo es passiert, trotzdem überraschend kommt in dem Moment. Aber er erinnert sich dann, dass er vor 7 Jahren schon erfahren hat, dass dieses Ereignis stattfinden wird. Also das heißt, es ist ein Entwicklungsprozess notwendig, bis er so weit ist, dass er dieses Erlebnis haben kann, und es ist zugleich auch notwendig, dass die äußeren Bedingungen dazu stimmen, dass sozusagen auch äußerlich gesehen, kosmisch gesehen der richtige Zeitpunkt ist. Also er sagt dann, ja, jetzt erinnert er sich und weiß auch, aha, es ist jetzt die richtige Konstellation. Die richtige Konstellation heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass der richtige Entwicklungszeitpunkt in der ganzen Welt vorhanden ist. Also das heißt, sein Entwicklungszustand stimmt mit einem gewissen Weltentwicklungszustand zusammen, und darum ist diese spezielle Einweihung, die er da erlebt, möglich. Darum wird da genau das Datum angegeben. 1459. Und wenn man zurückrechnet, wir wissen auch, dass es der Gründonnerstag war, also war es der, wenn man nachschlägt, weiß man dann, es war der 22. März 1459, weil damals der Gründonnerstag halt auf den Tag gefallen ist. Also es war kurz nach Frühlingsbeginn in diesem Jahr, und am Abend dieses Gründonnerstags beginnt dieses Erlebnis. Und es beginnt also ganz typisch mit Erdbeben, Sturm kommt auf, so erlebt er das. Und mit diesem Erlebnis tritt er ein in die sogenannte elementarische Welt. Das ist also die allernächste Welt hinter der Sinneswelt sozusagen. Dasselbe, was im Mysteriendrama der Dr. Strada und der Capesius erleben, da im Geist der Elemente und dergleichen. Also die ist sehr wild, das Erlebnis ist sehr stürmisch, sehr dramatisch. Man kann es also eigentlich nur schildern, wenn man gewaltige Naturkräfte einfach schildert dabei, dann ist das, so erlebt man es einfach auch in der Imagination. Wobei ich euch immer wieder gesagt habe, trotzdem, wir müssen es für uns, wenn man darüber spricht, in sinnliche Bilder übersetzen, und es ist aber ein übersinnliches Erlebnis. Und das heißt, es ist trotzdem eine Übersetzung, wenn ich es mit Sturm und Donner und des Weiteren vergleiche. Der Sturm und der Donner ist eine seelische Erschütterung. Das ist nicht, ich habe nicht jetzt nasse Haare, deswegen sozusagen auch nicht seelisch nasse Haare, aber wenn ich einen Vergleich finden will, dann ist das noch am nächsten. Aber es ist einfach ein seelisch-dramatisches Erlebnis. Und ich spüre, wie die Seele ergriffen wird von naturseelischen Kräften sozusagen, die mit den Elementarwesen und dergleichen zusammenhängt. Also könnte man wieder sehr weit spinnen, könnte man die ganze Welt der Elementarwesen und ihrer führenden Wesenheiten und so weiter eintauchen. Das alles schwimmt damit. Und jetzt kommt eine Jungfrau im blauen Sternenkleid, also ein blaues Kleid mit Sternen besetzt, irgendwie mit einer Posaune in der einen Hand und einem Backelbriefen in der anderen Hand. So erscheint ihm das jetzt. Und sie überreicht ihnen einen Brief. Da ist vorne eine Zeichnung drauf, die sogenannte Monas-Hieroglyphe. Und dann ist noch da sogar der Widder irgendwo drin. Das Widder, das Marszeichen. Also das sind auch die Zeichen, aus denen alle Planetensymbole sich letztlich ableiten lassen. Alle kann man, weiß nicht, Jupiter, da hast du den Mond drinnen, da hast du das Kreuz drinnen, zum Beispiel. Oder beim Saturn ist da das Kreuz und unten der Mond. Und so weiter. Ich will jetzt nicht alle. Also die ist ein ziemliches Zauberding, diese Monas-Hieroglyphe ist eben auch so ein Symbol, wenn jemand damit umgehen kann, kann er viel machen damit einfach. Es ist auch ein Meditationssymbol, das einem hilft, den geistigen Blick auf bestimmte Dinge zu richten. Also in dem Fall eben vor allem alles, was mit den kosmischen Kräften des Planetensystems zusammenhängt. Bis aber zu den sogar Tierkreiskräften hinauf, so andeutungsweise mit dem Widder. Naja, gut. Und es steht also auf dem Brief dann drauf, in diesem Zeichen wirst du siegen. Das ist ja der bekannte Spruch, den der Konstantin der Große ja auch, also der das Erlebnis hatte, das Traumerlebnis, dass er im Zeichen des Kreuzes siegen wird, und daher wurde der Konstantin dann der Begründer des, also oder Begründer nicht, also dass er das Christentum als Staatskirche letztlich zugelassen hat dann im Römischen Reich. Und damals den Maxentius besiegt hat, der eigentlich jeder Logik nach hätte siegen müssen, und der Konstantin hat aber gesiegt, weil der Maxentius war bestens verschanzt in Rom, und er hat ihm einfach vor das Tor gelockt und seine Armee halt geschlagen, und seitdem ist das Christentum Staatskirche, und seitdem ist mit dem Christentum, mit dem Kirchenchristentum bergab gegangen im Grunde, weil dann ab da wurde es institutionalisiert und war nur mehr eine Machtfrage. Das kann man verfolgen, ich meine, das ganze theologische Denken, das sich dann langsam entwickelt im Römischen, aus der lateinischen Sprache heraus, ist im Grunde ein juristisches Denken. Und das heißt, es geht eigentlich in den theologischen Fragen immer um Machtfragen. In Wahrheit geht es um Machtfragen, welcher Gruppe was zugestanden wird. Also ich will nicht sagen nur, aber doch großteils. Also das, was sie wirklich durchgesetzt hat, nämlich. Ich meine, es gibt gute Theologen, die wirklich aus dem Geistigen schöpfen, aber was dann wirklich Kirchenlehre wird, ist eine Machtfrage. Und da wird entschieden, was einer bestimmten Gruppe, die sich halt durchsetzt, gut tut.
Ja, die Evangelischen haben sie ja auch nicht umsonst
getan. Ja, natürlich, keine Frage. Ja, absolut. Absolut. Also das war notwendig, das zu brechen. Und das ist ja die Zeit, wo dann halt bald die Aufklärung kommt. Das ist ja die Zeit, eben, wo Christian Rosenkreuz dann, oder die Schriften erscheinen. Christian Rosenkreuz, das ist ja ein bisschen vorher, 1459, aber erscheinen tut die Kümische Hochzeit ja offiziell so 1616 ungefähr, also am Vorabend des 30-jährigen Krieges. Und geschrieben wird es durch den Johann Valentin André, und Betonung auf durch, eben inspiriert durch Christian Rosenkreuz. Der Johann Valentin André hat wahrscheinlich nur zum geringsten Teil gewusst, was er da eigentlich schreibt. Er hat halt eine nette Geschichte geschrieben, die sich auch verbreitet hat, aber er war sich nicht wirklich bewusst des Hintergrundes, komplett.
War da Christian Rosenkreuz noch bei ihm auf der Erde?
Nein, da war er schon gestorben. Also 1459 war dieses Einweihungserlebnis, da war er 80, diese Einweihung macht er im 80. Lebensjahr durch und lebt dann in der Inkarnation 106 Jahre. Also man muss jetzt noch 26 Jahre sozusagen drauflegen, aber das geht sich nicht aus mit dem Johann Valentin André. Nein, es war also eine Inspiration durch den Christian Rosenkreuz. Und natürlich, wie es bei sowas ist, der Johann Valentin André ja auch nicht ein rein automatischer Schreiber war, wie es bei manchen Medien ist, gibt es ja auch, also dass die völlig entraus sind und gar nicht wissen, dass was schreiben und nachher sagen, aha, ich soll das geschrieben haben. Also es ist so eine Mischung bei ihm. Und das macht natürlich manchmal auch die Problematik, dass einzelne Dinge natürlich auch durch ihn selbst gefärbt sind. Weil er nicht einfach ein willensloses Werkzeug des Christian Rosenkreuz ist, sondern er inspiriert ihn halt und er nimmt auf und setzt es um irgendwie. Und das heißt, es sind gewisse Freiheiten drinnen und man kann nicht jedes Wort jetzt immer auf die Goldwaage legen. Das macht es noch ein bisschen schwieriger, das Ganze. Und es sind ja, wie wir kennengelernt haben, schwer zu verstehende Bilder. Und es macht ja keinen Sinn, sie ad hoc gleich verstehen zu wollen, sondern ihren Wert erkennt man dann, wenn man lange, lange damit lebt, sich die Bilder möglichst konkret immer wieder aufbaut und irgendwann merkt, was sie einem erzählen. Weil das Auffällige daran ist, diese Bilder sprechen zu jedem Menschen anders. Nicht radikal anders, aber es differenziert sich und das ist auch wichtig, weil es eine Anregung für den ganz individuellen geistigen Weg des Menschen ist, der sich damit beschäftigt. Das heißt, was der braucht an Kräften oder wo er eine Anregung braucht, das wird er herauslesen können daraus. Und der andere braucht andere Kräfte und wird die herauslesen können. Das heißt, im Grunde ist sozusagen Interpretation der Bilder, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das. Kann man gleich nehmen und in Mistkübel schmeißen. Das bringt nichts. Also man kommt nicht herum, einfach. Wenn du dich damit beschäftigen willst, dann lies es einfach 10 Jahre lang einmal immer wieder. Versuch dir dann selber aus dem Gedächtnis heraus die Bilder aufzubauen und warte ab. Und du wirst merken, es beantwortet dir plötzlich, fangt dir an zu beantworten, drängende Fragen, die du hast. Ganz konkrete, geistige, praktische Fragen vielleicht sogar, weil das Rosenkreuzertum immer auch praktisch orientiert ist. Da kommt irgendwas. Und dann wirst du so, na klar, das sagt das Bild. Ist ja ganz klar. Der andere sagt was anderes.
Das ist aber scheinbar auch im Prinzip, oder?
Bitte? Ja, 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 natürlich, ja, ja, natürlich. Natürlich. Und Rudolf Steiner bemüht sich ja immer wieder, die Sachen von so vielen verschiedenen Eckpunkten zu schildern, gerade in den Vorträgen. Weil da hängt es immer davon ab, welches Publikum sitzt da drinnen. Derselbe Vortrag am nächsten Tag vor einem anderen Publikum ist völlig anders. Manchmal scheint es sogar widersprüchlich zu sein. Da hat er so gesagt, jetzt scheint er fast das Gegenteil zu sagen. Naja, jetzt steht er halt 180 Grad auf der anderen Seite und schaut es von dort an. Also, da gehört halt eine unheimliche Beweglichkeit dazu. Und das alleine ist schon eine unheimlich wichtige Sache für unsere heutige Zeit, weil wir dazu neigen, heute immer stärker im Denken zu erstarren, in einer ziemlichen Einseitigkeit drinnen zu sein. Keine Beweglichkeit zu haben und dem Wahn zu verfolgen. Also wenn etwas die Wahrheit ist, dann müssen doch alle dazu Ja sagen können, genauso und nicht anders. Und das ist aber im Grund, das sind Binsenwahrheiten, die so sind. Wirklich interessant wird es dort, wo es für jede Perspektive ein anderes Bild gibt. Das macht die Wahrheit reich. Also, dass man lernt, herumzugehen, geistig herumzugehen um die Dinge. Das ist der Grund, warum Rudolf Steiner von den 12 Weltanschauungen spricht, die alle berechtigt sind. Nirgendwo schimpft er zum Beispiel dort über den Materialismus einfach. Sagt, das ist eine schlechte, böse, falsche Weltanschauung, ganz und gar nicht. Die ist genauso berechtigt wie der Spiritualismus, der gegenübersteht. Also jede wird schlecht, wenn sie einseitig nur sie verbeißt. Auch der Spiritualismus, wenn er ganz einseitig wird, ist mindestens genauso fatal wie der Materialismus. Also ein bisschen Beweglichkeit. Und sogar diese Bilder lernen, es beweglich zu werden. Also da muss man einmal ein bisschen wegkommen von dem streng logisch ableitenden Denken, sondern mal ins bildhafte Denken gehen, aus dem Inspirationen zu empfangen mit der Zeit. Das heißt, das Bild beginnt zu mir zu sprechen, im übertragenen Sinn. Also irgendwann sagt es mir, was das bedeutet für mich, was es mit meiner Lebensaufgabe zu tun hat. Weil das ist der Sinn des Ganzen. Es geht ja nicht darum, dass ich Luxus und Fort in der geistigen Welt mache und mir alles anschaue, sondern es geht darum, dass ich die geistige Wahrnehmung habe, um meine geistige Lebensaufgabe zu bewältigen. Nur das werde ich auch sehen, was anderes werde ich nicht sehen. Was mich geistig nichts angeht, werde ich nicht sehen. Nicht einmal Rudolf Steiner sieht die Sachen, die ihn sozusagen nichts angehen. Weil auch er geht einen Schicksalsweg durch. Selbst der größte Eingeweihte weiß nicht alles. Weil es geht ihm nicht alles was an.
Sind denn eigentlich nur die Bilder diejenigen, die wirklich aufs Unterbewusstsein prinzipiell auch wirken? Oder? Das Unterbewusste wirkt ja eigentlich nur durch Bilder. Oder?
Ja, natürlich. Also man muss es auch einmal wirklich versinken lassen. Ich meine, das ist so, wie wenn man einen Text lernt, den muss man auch versinken lassen. Irgendwann kommt es wieder. Wie soll ich sagen, zur richtigen Imagination. Die Schilderung, die da mit sinnlichen Worten drinnen ist, ist ja noch nicht die eigentliche Imagination. Das ist eine Übersetzung in sinnliche. Es geht nicht anders. Während so eine Sprache ist halt für sinnliche geprägt. Wir haben keine, fürs rein Geistige jedenfalls keine, die irgendwer wo verstehen würde. Hohe Eingeweihte können sie vielleicht auf so weit verständigen, aber im Normalen kannst du es nur mit sinnlichen Worten ausdrücken. Es ist aber nichts Sinnliches, also es ist immer vergleichsweise gesprochen im Grunde. Und die Bilder sind daher natürlich zeitbedingt aus den Bildern, die damals geläufig sind, aus der Art, wie man die Dinge schildert in der damaligen Zeit, aus dem ist es genommen. Mit dem versucht man jetzt die Imagination irgendwie zu kommunizieren an den Leser. Jetzt beschäftigt man sich mit dieser durchaus sinnlichen Bildhaftigkeit. Ich meine, da sieht man es ja schon drauf, wie die Alchemisten das dargestellt haben. Da ist sehr schön die Kümische Hochzeit, die anschaulich im Glasl, der Liebesakt im Glasl.
Ohne Brille nicht?
Nein, es ist also ein Liebespaar, ein Liebesakt in der Retorte heute. Das war die typische Darstellung. Ich meine, damals waren sie noch nicht so verzopft, dass sie jetzt bei Gottes Willen, sondern sie haben auch das Richtige verstanden dabei. Sie haben es nicht pornografisch genommen gleich deswegen, wie das, sondern das war ganz natürlich, das so darzustellen. Das ist einfach ein sinngemäß richtiges Bild für sie gewesen. Ich meine, heute denkt man uns einfach was völlig anderes unter dem Bild. Das ist der Punkt. Wenn man das jetzt denen wieder unterschiebt, hat man kein Verständnis, wie die selber die Sache gelesen haben. Das Bild. Also da sieht man schon, wie das völlig unterschiedlich interpretiert werden kann. Ja, aber das heißt, man muss diese Bilder einmal aufbauen, sie sich möglichst plastisch vorstellen, versinken lassen. Wiederholen, versinken lassen, dann vielleicht einmal eine Zeit lang gar nicht dran denken. Und irgendwann taucht was Neues auf, nämlich die Imagination selber.
Die eigentliche.
Die ich zwar dann gar nicht schildern kann, aber ich kann sie erleben.
Wie hängt die Vorstellungskraft mit der Imagination sozusagen zusammen?
Naja.
Da scheiße.
Es sind verwandte Kräfte, natürlich nur in einem Fall sind sie bewusst durch das Ich geführt, oder ja, eigentlich schon, also da wird wirklich das Ich drinnen in der Imagination. Also das heißt letztlich die Geistigkeit des ganzen Kosmos, auf individuelle Art, aber trotzdem, sie wirkt drinnen. Daher hat auch die Imagination was natürlich Individuelles, also das alle bei jedem gleich, aber sie ist im Einklang oder ist geschaffen aus den geistigen Gesetzmäßigkeiten des ganzen Kosmos, weil das ist das Ich. Das Ich schafft aus den geistigen Gesetzmäßigkeiten des Kosmos, also nichts anderes. Aber auf individuelle Art. Also man kann sich vorstellen, ein schönes Bild dafür ist immer, der Mittelpunkt eines, das Ich ist der Mittelpunkt eines unendlich großen Kreises. Der kann aber überall liegen. Weil von überall geht es gleich weiter in die Unendlichkeit. Aber wenn ich 2 Meter weiter da stehe, ist immer noch genauso weit in die Unendlichkeit wie woanders. Und so kann jeder seinen Mittelpunkt haben und es ist doch immer der gleiche Mittelpunkt des unendlichen Kreises. Das ist so ein Bild, mit dem man es veranschaulichen kann. Nicht wahr? Das Ich ist der Endpunkt eines unendlichen Kreises. Der kann aber in der endlichen Welt überall liegen. Und daher kann es so und so viele Endpunkte geben und es ist doch immer dieselbe Unendlichkeit, die sich in dem Ich ausspricht. Und daher kann man sagen, das individuelle Ich ist das Christus-Ich, aber in der Erscheinung, in der individuellen Erscheinung in der Welt.
Das stimmt sogar mathematisch-geometrisch.
Ja, sogar. Genau. Ja,
das genau.
Genau. Das, darum gebraucht, oder Steinhardt, ist das Bild auch öfters. Also das Bild, wir haben gerade darüber gesprochen, zwischen der Versinnlichung einer Imagination, die notwendig ist, um sie irgendwie zu kommunizieren, wie unterschiedlich man das Bild lesen kann. Ich meine, heute lesen wir das Bild anders, als das damals die Alchemisten verstanden haben.
Kannst du mir erklären, aus der alchemistischen Sicht? Die andere verstehe ich.
Ja, genau.
Sag ich jetzt nicht, weil du zeigst es
ja
auf. Ne?
Ja, genau. Ja.
Was? Bist du schon weit? Warum? Dass
die
eine Art
verstehst.
Ja,
die eine, die
gängige
versteht.
Ja, es ist, wenn man, um das geht es ja dann in dem ganzen Werk da drinnen, wenn ich die Materie, also bis in Stoffliche hinein, die Welt verwandeln will, und zwar im Sinne des Christlichen verwandeln will, dann muss ich sie mit den höchsten Lebenskräften durchziehen. Das heißt, den Tod überwinden durch die Auferstehung heißt, die materielle Welt mit den höchsten Lebenskräften verwandeln, ergreifen durch die höchsten Lebenskräfte. Und wo sind die höchsten Lebenskräfte tätig? In der Fortpflanzung. Dort haben wir es am reinsten bei uns. Daher ist das absolut richtige Bild dafür. Das sind die reinsten, die Reproduktionskräfte sind die reinsten Lebenskräfte. Dort sind sie am stärksten. Und natürlich daher der Missbrauch dieser Kräfte ist am ärgsten sozusagen. Also da steckt viel dahinter. Also. Aber da schweifen wir jetzt zu weit ab. Aber wie gesagt, man kann es so lesen, so haben es die Alchemisten gelesen, dass sie darin sehen, also den Zugang zu den allerhöchsten Lebenskräften. Das ist das Ziel des alchemistischen Werkes, das ist das Ziel der Herstellung des Steins der Weisen mit den ganzen Stufen, die durchgemacht werden, also über die Schwärzung, das völlige Absterben, also in den Tod hineingehen, dann die Weißung, das Durchgeistigen des Ganzen, und dann gibt es aber noch eine Erhöhung, die sogenannte Errötung, also wo es sozusagen das Blut vergossen wird, das sich hinopfern des Geistigen, das ist dann die Errötung, und das ist dann der rote Stein der Weisen sozusagen. Das hat aber nichts mit äußerer Goldmacherei zu tun, sondern aus dem entsteht das geistige Gold. Das geistige Gold, das die Kraft der Liebe und die Kraft der Weisheit in sich verbindet, wobei die Kraft der Liebe zugleich eben die Kraft des Lebens ist. Also Liebe ist eben nicht gemeint damit als astralische Begierde oder irgend sowas, hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern der Liebesleib ist der Ätherleib. Und das heißt, die reinste Ätherkraft ist die höchste Liebeskraft, die sich verschenkt und dadurch neues Leben schafft. Das ist die eigentliche Liebeskraft, das ist die Fortpflanzungskraft sozusagen. Und um die geht es, dass dadurch die Erde verwandelt wird. Das ist die Aufgabe, die der Christus auf sich genommen hat, in Gemeinschaft mit der ganzen Menschheit im Grunde. Weil wir müssen mit tun. Das Werk wird sich nur dadurch vollziehen, dass die Christuskraft durch die einzelnen Brennpunkte, das heißt durch die einzelnen Iche, wirksam ist. Das heißt, wir verwandeln die Erde durch den Christus oder der Christus verwandelt die Erde durch uns. Ihr könnt euch aussuchen, wie man es formulieren will, es ist eigentlich das Gleiche.
Gemeinsam.
Gemeinsam.
Hinkommen,
nicht?
Also, ja.
Das ist diese Gemeinsamkeit.
Der Mensch. Drum, aber das fällt mir erst jetzt so auf. Darum sind wir ja eigentlich gesondert. Ne?
Ja, darum sind wir gesondert, ja.
Eben, weil wir müssen aus Freiheit heraus uns wieder damit.
Wir müssen uns aus Freiheit wieder verbinden, ja. Und das wirft auch einen Blick auf unsere Zeit, also namentlich jetzt seit der Jahrtausendwende insbesondere, wo doch ein starker Schub also in das arimanische, materialistisch-arimanische hinein passiert ist. Und wo man schon verfolgen kann, es gibt einerseits eine bestimmte Anzahl von Menschen, die jetzt gerade einen starken Aufbruch ins Geistige erleben, es gibt aber durchaus auch eine größere Menge, die ganz ins Materialistische fällt. Die Wissenschaft entwickelt sich, abgesehen von der Physik, die muss man ausnehmen, namentlich die Quantenphysik, weil die sind ganz woanders schon, die sind im Geistigen, in Wahrheit, halt noch nicht in wirklichen Imaginationen, aber Materie ist Geistiges. Sie fassen es halt in mathematischen Formeln, anders können sie es noch nicht fassen, aber es gibt nichts Materielles dort, irgendwas Greifbares. Es gibt nicht einmal eine sozusagen für sich bestehende Realität, die irgendwie materiell gedacht werden könnte. In der Quantenphysik gibt es das nicht. Es gibt Erscheinungen, die durch eine bestimmte Gesetzmäßigkeit geregelt werden und so eine Erscheinung nennt man dann vielleicht Elektron. Also das Elektron ist so ein Bestandteil des Atoms halt. Und nur wenn man sich das vorstellen würde als irgendein existierendes Ding, dann liegt man falsch. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die bestimmt, dass wenn ich eine Messung mache, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit besteht, da oder dort bestimmte magnetische, elektrische Eigenschaften zu messen, bestimmte Masse zu messen, je nachdem, welches Experiment ich halt mache. Und diese Erscheinung existiert aber jetzt nur im Moment der Messung. Da gibt's nichts, kein Ding, kein räumlich fassbares Ding, das da bestünde und da fliegen würde und jetzt messe ich's. So in dem Moment, wo ich die Messung mache, entsteht eine Erscheinung, die durch eine geistige Gesetzmäßigkeit bestimmt wird. Und die messe ich. Und das nennt man Elektron. Und das kann man im Weiteren dann im atomaren Bereich Atom nennen. Je weiter ich ins Größere komme, desto mehr solche Erscheinungen folgen aufeinander. Und je schneller und je mehr das sind, umso eher entsteht dann für uns der Eindruck, da gibt es was Materielles. Täuschung, Maya in Wahrheit. Aber halt so gehäufte Erscheinung, dass die doch recht massiv ist und man sogar darauf sitzen kann. Gott sei Dank, sonst müssten wir alle stehen. Und ja. Nicht einmal einen Boden dann, auf dem wir stehen könnten, also es wäre schwierig.
Da kommt man super ineinander schweben,
das weiß ich. Das ist richtig, ja. Hätte schon was für sich. War nicht so übel. Ja, aber der Rest halt ist sehr materialistisch. Also namentlich große Teile der Medizin sind sehr materialistisch. Namentlich die Biologie ist extrem materialistisch. Ja, wahrscheinlich, weil es auch die Aufgabe haben, halt da bis ins Kleinste jetzt hineinzubohren, wie funktioniert denn das alles. Weil es ist schon richtig, ich meine, eine Biologie oder auch eine Evolutionstheorie, die immer die Hand Gottes beruft, der liebe Gott hat es gemacht, mit der kann ich wissenschaftlich nichts anfangen. Da sage ich nur, okay, wir wissen halt noch nichts. Wir sollen aber in den Geist der Sache eindringen, das ist die Rosenkreuzer Aufgabe. Also das heißt von mir aus wirklich bis ins kleinste Molekül erforschen, ja, was tut sich denn da wirklich drin? Das ist nicht was Ungeistiges. Mit jedem Forschung, die gemacht wird, wird eigentlich festgelegt, welche fantastische kreative Intelligenz da drin ist, nämlich kreative Intelligenz. Es ist tatsächlich nicht eine Planung, wie in einem Planungsbüro, wo sich irgendwer was ausspintisiert und sagt, so, jetzt machen wir A, B, C, D. Es ist ein künstlerisch-geistiger Gestaltungsprozess, der passiert. In der ganzen Evolution passiert das. Höchste Geistigkeit, die da drinnen ist. Und was ist schlecht, diesen Prozess bis ins Kleinste zu verfolgen? Gar nichts. Schlecht ist nur, wenn ich dann das Geistige, das ich eigentlich erforsche, ableugne und sage, das gibt's nicht. Sondern das ist nur meine Spintisiererei. Ja, ich meine, warum kommen sie auf die Idee? Weil natürlich sehr viel spekuliert wird auf dem ganzen Gebiet, bis sie irgendwas wirklich finden. Es ist ja nicht so einfach, man schaut da rein und erkennt die Gesetzmäßigkeit. Das denkt man sich, na, wie funktioniert denn das? Und fängt zu grübeln und studieren an, nimmt erprobte Theorien her, stülpt sie darüber, dann passt es vielleicht oder passt dann wieder irgendwann einmal nicht. Also man ist immer unsicher, da hat man das Gefühl, naja, das sind meine Gedanken. Aber in Wahrheit steckt dahinter ein reales Geistiges, eine geistige Gesetzmäßigkeit, wobei das Wort Gesetzmäßigkeit eigentlich viel zu banal ist. Also das klingt immer so, irgendwer hat es verordnet. Es ist eine gewisse Ordnung einfach, die drinnen ist. Und die kreativ, künstlerisch, schöpferisch entstanden ist und ununterbrochen neu entsteht. Und Goethe zum Beispiel war ein Naturforscher, der viel weniger Hypothesen darüber gelegt hat, sondern versucht hat, so lange das zu beobachten, bis dieses Bild, das er da vor sich hat, zu ihm zu sprechen beginnt. Und das, was dann durch die Inspiration hereinkommt, ist nämlich die Geistigkeit, die da drinnen ist. Das heißt, das Gesetz, das sich der andere durch Hypothesen ausdenkt und herumprobiert, kommt halt durch Inspiration dann auf direkteren Weg. Und dann nimmt man sozusagen die Geistigkeit wahr, die da drinnen ist. Aber selbst auf dem Weg des Spekulierens und des Verwerfens, des Falschen, mit der Zeit kommen es trotzdem immer wieder darauf, welche gewaltige Ordnung, welche Raffinesse da drinnen steckt, in der kleinsten Zelle. Es ist unglaublich, also was man in den letzten 20 Jahren entdeckt hat, so kurz nach 2000 hat es geheißen, gut, das Genom des Menschen ist entschlüsselt, jetzt werden wir alles wissen über den Menschen. Kaum war das fertig, ist man darauf gekommen, dass nicht einmal 5% davon wirklich bedeutsam sind für das, was im Menschen passiert, und dass weiß Gott, wie viele andere Prozesse mitspielen dabei, dass überhaupt aus den Genen irgendwas wird. Und dass das alles nicht nur in den Genen drinnen liegt, sondern ein viel geringerer Teil, dass es eine Vererbung jenseits der Gene gibt, dass es sogar Vererbung erworbener Eigenschaften gibt. Das hat in der Vergangenheit der große Gegenspieler, der Ding, das Darwin, der Lamarck, schon angenommen. Das ist aber dann völlig verworfen worden, ein Blödsinn. Also es gibt nur die stammesgeschichtliche Vererbung von Ding, aber nicht erworbene Eigenschaften, das geht nicht. Also nicht, ich habe irgendwas gelernt sozusagen und deswegen können es meine Nachkommen auch. Wissen wir ja, dass das in der Regel einmal so einfach nicht funktioniert. Sonst hätten die gescheiten Eltern auch immer gescheite Kinder oder wie auch immer. Aber trotzdem gibt es auch Vererbung von erworbenen Eigenschaften. mit ganz interessanten Vererbungsmustern. Das ist wieder ein riesiges Gebiet. Manches geht zum Beispiel über die Großeltern. Also nur vom Großvater zum Großvater, anderes nur von der Großmutter, also vom Großvater zum Enkel oder von der Großmutter zum Enkel, gibt es verschiedenste Sachen. Wenn wir darauf kommen, zufällig auch wieder, wie immer zufällig, fällt etwas zu. In irgendeinem Dörfli, ich glaube irgendwo in Skandinavien, hat es genaue Aufzeichnungen über lange Zeit gegeben, welche Menschen mit den genauen Geburtsdaten, an welcher Krankheit sie gestorben sind und so weiter und über Generationen. Und dann kam das Auffällige heraus, die Enkel, die Großeltern hatten, die genau in den ein, zwei Jahren vor der Pubertät großen Hunger leiden mussten, deren Enkel waren um auffällige Prozente gesünderen. Also vor allem was Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft. Gibt es einen Zusammenhang. Und zwar genau dieses kurze Fenster, also der Vorpubertät. Das war entscheidend. Dort Hunger leiden, Entbehrung durchmachen, bedeutet für die Enkel ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Nur so als Beispiel. Also so in solchen Dingen. Hat mit den Genen nichts zu tun. Hat mit den Genen gar nichts zu tun. Ist sogenannte epigenetische Vererbung. Also außerhalb der Gene. Also da gibt es vieles. Ja, aber jetzt sind wir noch immer nicht beim Christian Rosenkreuz, was der tut. Also er hat dieses Erlebnis, er wird eingeladen zur kümischen Hochzeit. Also diese Frau im Sternenkleid, im blauen Sternenkleid, überreicht ihm also dieses Schreiben mit dem Mona-Symbol drauf. Und er beschließt dann also am nächsten Tag, sich auf die Reise zu machen. Diese Frauengestalt verschwindet übrigens, also mit Posaunenspiel und Ding, also es dröhnt alles. Posaune ist immer schon ein bisschen ein Hinweis auf Inspiration. Die Posaunen von Jericho oder die Posaunen in der Apokalypse, das ist immer ein Bild für die Inspiration, die kommt als ein klangartiges Erlebnis, wenn man es wieder in ein sinnliches Bild übersetzen will. Also irgendwas, ein bisschen Inspiration kündigt sich schon an in dem Ganzen. Und dann immer noch in der Imagination legt er sich schlafen, verfällt in einen wilden Traum irgendwie. In dem Traum sieht er sich in einem Turm eingeschlossen, zusammen mit vielen anderen. Es ist stockdunkel drinnen. Das Bild ist relativ leicht zu deuten, das hängt mit dem physischen Leib zusammen, in dem er sich jetzt gefangen fühlt. Und oben öffnet sich dann eine Luke, da scheint dann Licht herein und es werden Seile heruntergelassen. Und wem es jetzt gelingt, ein Seil zu erfassen, kann hinaufklettern. Und die Leute wangeln also da sehr darum, dass auf das Seil zu einem Seil kommen. Und der Christian Rosenkreuz geht irgendwo auf einen Mauervorsprung auf der Seite, das Seil wird aber in der Mitte heruntergelassen, also erwischt das noch schlechter, bis es dann aber einmal hinüberschwingt, dann hat er es und wird es auch hinaufgezogen. Und dann erwacht er schweißgebadet. Am nächsten Morgen macht er sich auf die Reise, zieht sich an, weißes Gewand, roter Gürtel, rote Bänder über Kreuz, also ein rotes Kreuz, das darüber ist sozusagen, dadurch schon vom Gewand her, und vier rote Rosen, die er sich an den Hut steckt, auf den Hut steckt. Und dann macht er sich auf die Reise, nimmt aber auch mit Brot, Wasser und Salz, weil ihm dieser gute Rat erteilt wurde, das mitzunehmen. Mehr sagt er dazu nicht, mehr steht nicht drinnen, es steht nicht, wer ihn das geraten hat, aber es ist also eine Inspiration, sagen wir mal. Naja, kommt also dann weiter auf ein Feld, da steht eine Tafel, dort steht, dass es vier Wege gibt, nämlich zu dem Schloss, wo die kümische Hochzeit stattfinden soll. Naja, er macht jetzt einmal so ein Picknick, isst also ein bisschen von seinem Brot, eine Taube kommt, pickt auch ein bisschen von dem Brot und der füttert sehr gerne damit, dann kommt ein schwarzer Rabe, der der Taube das Brot wegnimmt. Das empört den Christian Rosenkreuz fürchterlich, dass da der schwarze Rabe hineinkommt. Das ist ein störendes, tötendes Element, wenn man so will, ein dunkles Element, das hineinkommt, aber eben auch notwendig ist. Und er will den Raben verscheuchen und er rennt ihm halt nach und läuft nach. Und was ich noch nicht gesagt habe, ist, auf der Tafel, wo die vier Wege beschrieben standen, steht auch: Wenn du einen Weg einmal betreten hast, dann darfst du nicht mehr umkehren. Du kannst nicht sagen, na, der gefällt mir doch nicht. Die Wahl, die du getroffen hast, die musst du auch beibehalten. Naja, er läuft also jetzt dem Raben nach und will jetzt der Taube wieder das Brot verschaffen, bis er merkt, ups, ich bin schon auf einen der Wege geraten, also er kann nicht mehr umdrehen. Und es gibt also vier Wege, davon fällt einer schon von Haus aus weg, weil der nicht für Sterbliche zu begehen ist. Also einer nicht für Sterbliche. Dann gibt es einen kurzen, schnellen, aber gefährlichen Weg. Dann gibt es einen langen, langsamen, umständlichen, aber relativ sicheren Weg. Es besteht nur die Gefahr, dass man das Ziel nicht findet, weil das halt sehr viele Schlingern der Weg hat. Und es gibt einen königlichen Weg für die, die meinen, dass sie schon dafür reif sind. Also das ist sozusagen die Prachtstraße, die hinführt. Aber man muss halt reif sein dafür. Na, dafür hält er sich sowieso nicht, der Christian Rosenkreuz. Er ist immer sehr bescheiden. Na, jedenfalls kommt er drauf, dass er eh den langen, umständlichen Weg versehentlich gewählt hat. Also intuitiv gewählt hat sozusagen. Und wirklich nach langer Zeit, es ist schon Abenddämmerung, also wir sind am Karfreitag bereits, ja, Abenddämmerung am Karfreitag, sieht er in der Ferne zufällig was aufblitzen und sieht, ah, dort ist das Schloss. Das Schloss liegt also gar nicht direkt am Weg, sondern es liegt ziemlich abseits davon. Also er hat es gerade neu erwischt irgendwo, und kommt dann zu einem Torhüter, zu einem ersten Torhüter und gibt dort sein Brieferl ab, sein Einladungsbrieferl, und der Torwächter, der ja die Geschichte schon zu Ende gehört haben, ja am Schluss noch eine wichtige Rolle spielt, übergibt ihm auch ein Zeichen, dass er sich dann an seinen Hut steckt und gibt ihm auch einen Brief mit, für den zweiten Torhüter. Es gibt nämlich noch einen zweiten Hüter des Tores oder Hüter der Schwelle, wenn man so will, um es beim Namen zu nennen. Dieser Hüter des Tores belehrt ihn sehr lang, es ist also schon ziemlich spät jetzt, es wird schon fast finster. Er muss sich also schnell beeilen, dass er zum zweiten Tor kommt, weil in der Nacht ist das Tor geschlossen, da kommt er nicht mehr hinein. Also wenn er noch rechtzeitig hinein will, muss er sich sehr beeilen. Und es geht doch noch einen ziemlichen Weg, links und rechts ist eine Mauer jetzt bereits. Und Bäume sind dort, da sind Laternen, die von einer Jungfrau auch in einem blauen Kleid angezündet werden, diese Laternen. Und der Christian Rosenkreuz macht sich dann auf den Weg, es ist noch ein ziemlicher Weg zu gehen, und die Jungfrau ist längst schon wieder dabei, die Lichter wieder auszulöschen. Also er muss sich sehr beeilen und nein, falsch, ich war zu voreilig. Dieser Weg schließt sich erst an, nachdem er bei dem zweiten Hüter vorbei war. Also er kommt noch jetzt zum zweiten Hüter. Der erste Hüter hat ihm den Brief gegeben. Jetzt kommt er zum zweiten Hüter. Dort ist ein Löwe davor. Da liegt ein Löwe vor dem Tor. Der brüllt ihn halt ziemlich an, ist aber an einer Kette, Gott sei Dank. Und der zweite Hüter erwacht davon, nimmt den Brief entgegen, den Christian Rosenkreuz übergibt. Der sich übrigens beim ersten Mal schon bei dem Torhüter vorgestellt hat, ich bin der Bruder von dem Rosenkreuz. Da fällt also erstmals der Name Rosenkreuz. Beim zweiten Hüter gibt also jetzt das Brieferl ab vom ersten Hüter. Der ist ganz erstaunt darüber, ist ganz ehrfurchtsvoll, also offensichtlich steht da was Wichtiges und Gutes drinnen und sagt ihm aber eben jetzt, er muss sich sehr beeilen, weil es wird bald das Tor gesperrt werden, nämlich das Tor zum Schloss, also das letzte Tor. Und da ist eben jetzt die Jungfrau mit den Fackeln und die jetzt wieder ausgelöscht werden. Und er schafft es also gerade noch im letzten Moment, bevor wirklich die Sonne ganz untergegangen ist, dass er ins Schloss hineinkommt und ein Zipfel von seinem Gewand muss sogar draußen bleiben, weil das wird einzwickt in der Tür. Also auch wenn du als Eingeweihter in die hohe geistige Welt hinaufkommst, irgendwas bleibt in der physischen Welt, in der äußeren Welt zurück. Jedenfalls so lange wir auf Erden leben. Er kommt jedenfalls dort an zwei Säulen vorbei. Auf der einen Säule ist eine sehr fröhliche Figur, wo auch darunter ein Spruch auf Lateinisch steht, ich gratuliere dir. Eine zweite Säule mit einer traurigen Gestalt, ich kondoliere dir. Also ich zwischen den beiden Säulen geht es durch. Dann kommen zwei Knaben ihm entgegen, die führen ihn weiter und sie führen ihn in eine kleine Kammer. Dort ist stockfinster drinnen und plötzlich stürzen alle möglichen Leute über ihn, halten ihn fest, er weiß nicht, wie ihm geschieht, und schneiden ihm eine Tonsur. Das gehört also auch dazu. Und nachdem... Also da wird irgendwo was freigesetzt. Da. Kann jeder lesen, wie da drin, was er will. Was er will. Das ist nicht Beliebigkeit. Wenn es wirklich ein Wille ist, der aus dem Ich kommt, dann ist es Wirklichkeit. Nicht wahr? Und trotzdem kann jeder eine andere haben, weil ja jeder etwas anderes zu bewirken hat. In der Welt. Also wer aus der Wirklichkeit schöpft als individuelles Wesen, der handelt so, wie er will. Er wirkt, wie er aus Freiheit heraus will, aber im Einklang mit den Weltgesetzen. Und daher, wenn wir die Bilder richtig lesen, lesen wir sie so, wie wir sie lesen wollen. Ohne egoistische Beliebigkeit, sondern gemäß unserer Individualität und der damit verbundenen geistigen Aufgabe. Und dem führt nichts vorbei. So sind diese Bilder, ich wiederhole es so oft, weil es ist so wichtig, so sind diese Bilder zu lesen, so ist das ganze Werk von Rudolf Steiner zu lesen. Und wenn irgendwer kommt und behauptet, nein, Rudolf Steiner hat genau das gemeint, und das nicht, was du sagst, dann kann man sie nur in Grausen wenden. Man kann sie anhören, was der andere sagt, er kann natürlich ein Blödsinn schwafeln, das wird man dann vielleicht auch erkennen, dass es ein Blödsinn ist und sie sein Teil denken, aber man kann als individueller Mensch sehr wohl ja sich auf den Standpunkt des anderen in den Standpunkt des anderen versetzen, erkennen, aha, aus seiner Perspektive ist das ganz richtig. Das entspricht seiner Lebensaufgabe. Ja, ich erkenne dich durch deine Lebensaufgabe ja gerade, weil du das so schilderst. Daran erkennt man es ja eigentlich. Da ist sein Schicksal spricht dadurch. Seine Schicksalsaufgabe spricht dadurch, in der Art, wie er es schildert. Es ist da nicht anders drinnen. Naja, jedenfalls ist er jetzt in dem Schloss drinnen, der Christian Rosenkreuz, und sieht, da sind auch andere Gäste geladen, einige kennt er, davon ist ein Teil, welcher, was sie denken, dass die würdig sind, ins Schloss geladen zu werden, weiß ich nicht, und die führen sich dort auch ziemlich auf und sehr großspurig und so weiter und geben sich als die Besten und Größten und Gescheitesten. Andere halten sich stiller zurück. Der Christian Rosenkreuz ist überhaupt sehr bescheiden. Im letzten Winkel irgendwo hält er sich. Es gibt dann ein Abendessen. wieder der Christian Rosenkreuz sitzt ganz am letzten Ende der Tafel irgendwo versteckt. Also, und dann wird eröffnet, ja, also jetzt wird Nachtruhe gemacht, am nächsten Tage wird es eine Prüfung geben, die große Wägung wird stattfinden. Jeder wird gewogen, ob er würdig ist, weiter den Weg da ins Schloss zu gehen und mitzuwirken an dem kümischen Werk, das ihnen bevorsteht. Und wer sich so weit reif fühlt, kann in eine der prachtvollen Gemächer schlafen gehen. Wer sich über seinen eigenen Wert noch nicht so klar ist oder bescheidener ist, möge im Speisesaal bleiben und dort halt am Boden schlafen. Und die werden sogar dann noch angebunden, die dort im Speisesaal übernachten. Christian Rosenkreuz zählt zu diesen. Also er hat nicht den Hochmut, sich in eines dieser prächtigen Gemächer zu begeben. Also lieber lässt er sich dort anbinden und es ist ja relativ unbequem, die ganze Geschichte. Er hat in dieser Nacht auch einen Traum. Er schläft also relativ unruhig. Er hat einen Traum, er sieht eine Landschaft. Und darüber schweben Gestalten, die so an Schnüren vom Himmel herunterhängen. Also vom Himmel herunterhängen Fäden und da hängen Personen, Figuren dran in verschiedenen Höhen. Und dann schweben so engelartige Gestalten mit einer großen Schere und schneiden die Fäden ab. Und die halt sehr hoch hängen, die fallen auch sehr tief. Die schon knapp über dem Boden schweben, die haben eine sanftere Landung. Also das erlebt er in der Nacht. Und am nächsten Morgen gibt es halt dann Frühstück und so weiter und dann geht es zur Wägung. Es ist also dann in einem großen Saal, ist eine große Waage aufgestellt und es gibt 7 Gewichte. Und der Reihe nach wird zuerst das erste Gewicht aufgelegt, da scheitern schon einige dran. Also alle werden geprüft, ob sie das Gleichgewicht halten können dagegen. Oder ob sie eben gewogen werden und für zu leicht befunden werden. Es sind kleinere, größere, manche von den kleinen sind aber durchaus sehr schwer, also 7 Gewichte. Was auch immer sie bedeuten mögen. Jedenfalls 7 aus dieser doch sehr großen Zahl haben wir es zunächst einmal geschafft. Christian Rosenkreuz ist der 8., der es auch schafft. Und er schafft es so, dass er also problemlos alle 7 Gewichte schafft. Und jetzt wird noch geordert, weil er immer so tief hinunterzieht, das Gewicht steigt so in die Höhe. Jetzt versuchen die ganzen Wächter, die dort sind, die zweite Waagschale mit Gewalt hinunterzuziehen, dass sie da irgendwie den Christian Rosenkreuz in die Höhe bringen, schaffen es aber nicht. Also Christian Rosenkreuz hat offensichtlich ein ganz, ganz großes Gewicht und die Knaben, die als Begleiter dabei sind, jeder hat also Knaben als Begleiter, die sagen einvernehmlich, der ist's, also der Christian Rosenkreuz. Und der ist ziemlich verlegen jetzt, aber er ist's. Na gut. Jedenfalls dadurch, dass er das so bravourös gemeistert hat, kriegt er das Privileg, einen der Gescheiterten auszuwählen, der auch dann noch aufgenommen wird und das alchemische Werk mitmachen darf. Einen darf er auswählen. Und er wählt einen alten König aus, der ihm schon ganz am Anfang aufgefallen ist und der auch wirklich nur ganz knapp am letzten, am 7. Gewicht gescheitert ist. Also den wählt er aus. Es sind also jetzt 9 Alchemisten insgesamt. Also 7, Christian Rosenkreuz der 8. und dann den 9., den er befreit hat, sozusagen. Die anderen müssen bestraft werden, heißt es. Und es wird dann mal Mittagessen aber bereitet und dann soll man beraten und die 9 werden einbezogen in diese Beratung, welche Strafe die verdienen, die also gescheitert sind. weil schließlich ist es einfach ein Frevel, da in das Schloss zur Hochzeit zu kommen, ohne die Voraussetzungen dazu mitzubringen. Also wer sich da sozusagen fälschlich hineingedrängt hat und nicht den richtigen Wert hat, muss bestraft werden. Naja, und es wird auch aufgeteilt, also im einfachsten Fall werden sie halt mit Schande vom Schloss davon gejagt, das ist nur das Mildeste, manche beziehen Prügel und es wird auch die Todesstrafe verhängt in schweren Fällen, was also den Christian Rosenkreuz unheimlich schmerzt, aber es muss sein, heißt es. Da führt kein Weg vorbei. Also sehr drastische Bilder. Wie gesagt, immer Imagination das Ganze. Das wird im Hof vollstreckt dann die Urteile. In dem Hof gibt es auch einen Brunnen, da fließt ein Wässerchen. Vor dem Brunnen steht ein Löwe, den man für einen steinernen Löwen halten könnte, der zum Schluss aber sich doch als beweglich und lebendig erweist. Und der auch eine Tafel hat, auf der Tafel steht im Wesentlichen, also dass diese Auserwählten eben das alchymische Werk verrichten sollen, dass sie dazu ausersehen sind, dass sie ausersehen sind zum Ritter des Goldenen Vlieses. Und dann kommt noch ein Einhorn und eine Taube mit einem Ölzweig. Die Taube überreicht den Ölzweig dem Löwen, der Löwe verschlingt den Ölzweig und zerbricht ein Schwert und die Trümmer fallen in den Brunnen hinein. Wieder so ein Bild. Ein Bild. Keine Erklärung. Ein Bild. Am Abend des dritten Tages, ist jetzt der dritte Tag, gibt es noch eine große Festivität mit Tanz und allen möglichen. Da, wenn ihr euch erinnert, gibt es dann ein sehr lustiges Spiel. Es wird dann noch gescherzt, also wer mit wem dann in die Kammer geht, weil es sind ja nicht nur jetzt die Alchemisten da, sondern es ist auch die Jungfrau Alchymia dabei mit ihren begleitenden Jungfrauen. Und es wird also sehr anzüglich gesprochen, also wer mit wem vielleicht wo wann in die Kammer geht und alle sagen, ja natürlich der Christian Rosenkreuz mit der Jungfrau Alchymia, das ist ja eh klar, man weiß aber ja noch gar nicht, dass sie Jungfrau Alchymia heißt im Übrigen. Also ihr Name ist noch ein Rätsel, sie gibt nämlich ein Rätsel auf, ein mathematisches Rätsel, aus dem ihr Name zu entziffern ist. Und das Rätsel wird dann gelöst von Christian Rosenkreuz letztlich und da stellt sich eben heraus, dass sie Alchymia heißt, das ist der Name, Alchymia. Übrigens bei dem Reigentänzchen, dabei sollte ausgelost werden, wer mit wem in die Kammer geht, also es kommt dann eh so heraus, dass die Männer unter sich bleiben und die Jungfrauen auch, also die haben das einfach geschickt arrangiert irgendwie, dass nichts Falsches passiert, also sprich, die Männer gehen dann jeder allein in die Kammer, in Begleitung nur des Knaben, der ihnen zugeteilt ist, als Diener, als Wächter, als Begleiter. Das Bild ist sehr wichtig, immer mit den Jungfrauen, das seelische Element und die Knaben, das noch ganz junge, geistige Element. Ich meine, wie in der Zauberflöte, da gibt es auch die drei Damen und es gibt die drei Knaben. Und die drei Knaben, das sind die geistigen Wesensglieder, also Lebensgeist, also Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch, die sind noch ganz klein sozusagen. Und die Jungfrauen sind die seelischen Wesensglieder, also Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele letztlich. Das nur so als Andeutung, in welche Richtung man diese Bilder ein bisschen betrachten kann. Weil das stimmt für alle irgendwo. Wie es dann genau ist, hängt eben zusammen, was ist mit meiner Empfindungsseele, mit meiner Verstandesseele, mit meiner Bewusstseinsseele, beziehungsweise wie schaut es mit meinen geistigen Wesensgliedern aus. Je nachdem werden die Bilder dann bestimmte Nuancen kriegen, was ich brauche für meine Entwicklung. Ja, jetzt ist es so, am vierten Tag, jetzt kommt der vierte Tag, der Christian Rosenkreuz in der Nacht plaudert er sehr lang mit seinem Knaben eben, also er kriegt offensichtlich viele Informationen von seinem höheren Geistigen. In der Früh verschläft er. Darum ist er also ziemlich spät dran, also die anderen sind schon alle versammelt, also er kommt dann auch noch schnell dazu. Und was am vierten Tag passiert ist, sie werden hinaufgebracht in ein Gemach, das weiter, viel weiter oben im Schloss liegt offensichtlich. Sie werden über 365 Treppen, also Stufen, hinaufgeleitet. Hat also offensichtlich was mit dem Jahreslauf zu tun irgendwie. Und dort ist ein großer Saal, dort werden sie auch von König und Königin empfangen. Ja, genauer besehen gibt es sogar drei königliche Paare. Also es gibt drei große Thronsessel, auf denen jeweils König, ein König und eine Königin sitzt. Und zwar gibt es einen alten König mit einer alten Königin. Es gibt ein Paar, ein alter König mit einer jungen Königin. Und in der Mitte das hauptkönigliche Paar oder werdende königliche Paar, die sind noch ganz jung. Ja, und werden also alle begrüßt und so weiter. Zum Mittagessen allerdings heißt es wieder hinunter, die ganze Treppe. Und erst am Abend geht man noch einmal hinauf. Und jetzt wird dieser ganze Saal ausgeschlagen mit schwarzen Tüchern. Was ist los? Ja, es steht ein Altar dort, der stand allerdings schon am Vormittag auch dort, ein Altar mit den berühmten sechs Dingen. Und das geht schon, wenn wir es zusammenbringen. Das sind ja im Turm, später kommen die auch vor. Also was haben wir da? Wir haben ein schwarzes Buch. Wir haben ein Licht, also eine Art Kerze, die aber nicht flackert, aber ein natürliches Licht ist. Wir haben ein Brünnlein. Wir haben einen Totenkopf. Wir haben einen Globus, einen Art Himmelsglobus.
Mit der Schlange.
Ja, ja, der kommt zum Schluss. Ja, ich hätte den Totenkopf noch nicht nennen sollen. Also noch einmal, schwarzes Buch. Kerze, dann der Brunnen, dann kommt jetzt in der richtigen Reihenfolge die Himmelskugel, genau, danke, der Himmelsglobus, der sich dreht, der also immer wieder eine bestimmte Konstellation anzeigt, eine Uhr mit Glocke, die zeigt immer die Leute, die Glocke läutet immer dann, wenn eine bestimmte Konstellation eingetreten ist. Und dann als sechstes der Totenkopf und da kriecht eine so blasse, weißliche Schlange aus einem Auge heraus, umrundet die ganzen sechs Dinge, sie ist ziemlich schnell und sie ist offensichtlich so lang, dass sie mit dem Kopf schon wieder beim anderen Auge hineingeht, bevor sie beim anderen heraus ist, also die saust da die ganze Zeit herum. Also sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Das allein, das Bild, da steckt schon viel dahinter, das in schwarzen Samt gehüllte Buch und so weiter, das Brünnlein.
Mit dem roten Wasser, oder?
Ja, mit rotem Wasser, ganz genau. Ja, aber was passiert jetzt? Der Saal wird ganz schwarz ausgeschlagen. Sechs Särge werden hereingetragen. Ja, die königlichen Personen erstarren auch ziemlich vor Schreck, aber sie wissen, was jetzt passieren wird. Es kommt ein Mohr herein mit einem großen Beil und beginnt sein Werk zu vollrichten, nämlich die königlichen Paare zu köpfen, zu enthaupten. Der Reihe nach werden sie alle enthauptet. Die Kopfkräfte, die gehirngebundenen Kopfkräfte müssen weg. Auf der Stufe sind wir jetzt. Die Köpfung ist notwendig. Die Leichname werden in die Särge gelegt. Zum Schluss wird von einem der anwesenden Wächter auch dem Mohren das Haupt abgeschlagen und auch das Mohrenhaupt wird jetzt in ein Tuch gehüllt und wird auch mitgenommen mit den 6 Särgen, die hinausgetragen werden. Es ist klar, dass dann am Abend danach man ziemlich einsilbig ist und ziemlich geschockt ist über das ganze Geschehen. Der Christian Rosenkreuz kann auch gar nicht schlafen in dieser Nacht und er bemerkt nur, da er auch als einziger ein Zimmer hat mit Blick hinaus aufs Meer, weil auf der Rückseite des Schlosses, also ein See schließt eigentlich an und er hat den Blick auf diesen See und da sieht er 7 Schiffe kommen und er sieht, dass die Särge verladen werden. Er sieht auch 7 Flammen über den Masten der Schiffe schweben. Das ist ganz interessant. Seelenflammen haben offensichtlich mit den Enthaupteten zu tun irgendwie. Und er sieht jedenfalls, dass die Särge verladen werden auf die Schiffe und die Schiffe bleiben aber noch dort. Nächster Morgen ist Christian Rosenkreuz schon sehr zeitig munter, also er hat in der Nacht offensichtlich nicht viel geschlafen, macht er sich mit seinem Knaben auf dem Weg das Schloss ein bisschen zu erkunden, es ist ganz still, es ist niemand auf sonst noch, also sie gehen durchs Schloss und kommen an ein Gewölbe, da gehen so Treppen hinunter, das Grab der Venus ist dort. Und die Tür steht einen Spalt offen. Und neugierig wie sie sind, schauen sie halt dort hinein, wie denn das ist. Da ist auch ein merkwürdiger Kessel, wo was kocht drinnen und Säfte herunterrinnen. Also es ist dort auch irgend so ein alchemistischer Prozess, der stattfindet. Das ist das eine und es ist aber dann auch eine Bodenplatte, aus Messing irgendwo und dort geht es ins eigentliche Gemach der Venus hinunter, wo sie begraben ist oder schläft oder wie auch immer. Und natürlich der Christian Rosenkreuz mit seinem Knaben geht dort auch hinunter. Und dort gibt es also ein Bett mit einem Vorhang auch und dort ruht sie. Und der Christian Rosenkreuz kann es also nicht lassen, natürlich jetzt die Venus in ihrer vollen Schönheit anzuschauen. Und dann verlassen sie das wieder, also kommen wieder da herauf, gehen den Gang hinaus, kommt ihnen der Cupido, also der Sohn der Venus, entgegengeflattert, der ganz erschrocken ist, weil ja niemand in das Gemach oder in das Gewölbe seiner Mutter gehen darf. Das wäre also ganz, ganz schlecht und zwar schweigen einmal und der Cupido hat offensichtlich nicht mitgekriegt, dass ganz unten wirklich schon waren und jedenfalls schnell noch hinaus und sperrt also die Kammer zu und es stellt sich dann heraus, sie war nur deswegen offen, das sagt der Cupido auch, weil die 6 Särge, die am Vorabend gebraucht wurden, dass die aus dem Gemach der Venus geholt wurden. Venus, bitte, wofür steht sie? Sie steht für diese höchsten Lebenskräfte. Venus, die Göttin der Liebe, aber wieder nicht im Sinne von Eros oder Erotik zu verstehen, sondern als diese höchsten Lebenskräfte. Das ist gemeint. Die auch dem Leib, wenn sie in ihrer vollen Stärke walten, die höchste Schönheit verleihen. Das, es sind die Bild, künstlerisch bildend plastischen Kräfte. Das ist mit der Venus gemeint. Jedenfalls der Christian Rosenkneuz und sein Knabe hüten sich also zu sagen, dass sie wirklich da unten waren und die Venus gesehen haben, halten sie bedeckt. Naja, fünfter Tag, Aufbruch, heißt es jetzt, na zuerst heißt es, die enthaupteten Königspaare werden bestattet. Es wird mit viel Pomp und große Trauerfeier gemacht und tatsächlich werden Särge gebracht und werden dort in die Erde versenkt. Der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der mitgekriegt hat, dass die Leichname der Königspaare in Wahrheit auf die Schiffe verladen wurden. Und dann heißt es Aufbruch mit den Schiffen, nachdem diese Beerdigung vorbei ist, oder diese Scheinbeerdigung, wenn man so will. Und mit den Schiffen fahren sie auf den See hinaus, durch eine Meeresenge durch. Da werden sie von ziemlichem Sirenengesang empfangen, den sie aber aushalten. Also das hat auch was mit geistiger Wahrnehmung zu tun. Odysseus lässt grüßen. Und dann kommen sie aufs offene Meer und schließlich landen sie auf einer Insel. Dort steht der alchemistische Turm oder genauer gesagt der olympische Turm. Dort soll jetzt das Wiederbelebungswerk oder ein Elixier geschaffen werden, das die königlichen Personen wiederbeleben kann. Das sei nämlich die Aufgabe der Alchemisten. Naja, und dann vollzieht sich dieses Werk. Nicht am fünften Tag, sondern am sechsten Tag vollzieht sich das. Also am fünften Tag übernachten sie dann alle noch unten in diesem Laboratorium, also im untersten Stockwerk, ganz karg. Sie kriegen ein bisschen Brot und ein bisschen Wein und sonst nichts und schlafen am Boden, auf dem Steinboden nur mit einer Decke. Und richten aber am Vorabend schon einige Arzneien und alles mögliche her da unten, das dann später mitgenommen wird. Und dann gehen sie schlafen. Der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der nicht schlafen kann in der Nacht, und der geht hinaus in der Nacht. Es ist heller Mondenschein zunächst. Und er sieht aber dann wieder sieben Flammen herankommen, wieder sieben Seelenflammen. Er kriegt mit, dass das was Seelisches ist, aber zugleich beginnt sich der Mond zu verdunkeln, es kommen also dunkle Wolken dann, und es wird stockfinster, und er schaut, dass er geschwind wieder hineinkommt. Und dann geht es jetzt Stufe für Stufe weiter. Sie müssen hinaufklettern eigentlich, beziehungsweise es gibt drei Möglichkeiten, werden zur Wahl gestellt, entweder mit Flügeln, sie werden in der Flügel geschnallt und sie können hinaufflattern ins nächste Stockwerk, weil da wird nur eine Luke irgendwo geöffnet und da müssen sie hinaufflattern. Es gibt aber offensichtlich irgendwo Treppen, muss es auch geben, weil die Jungfrau Alkimia mit ihren Jungfrauen, die also auch dabei sind bei der ganzen Geschichte, gehen da immer außen irgendwo hinauf und erwarten sie schon von oben. Aber unsere neuen Alchemisten müssen also entweder mit Flügeln hinauf oder mit Leiter oder mit Stricken. Also mit einem Seil, auf dem es hochklettern. Der Christian Rosenkreuz denkt sich, der Strick wäre eigentlich das Bequemste, aber die schwere Leiter, ziemlich lange Leiter herumschleppen, ist auch nichts. Aber zuerst hat es geheißen, sie haben die freie Wahl, aber zum Schluss wird die freie Wahl wieder gestrichen, sondern es wird zugeteilt. Und der Christian Rosenkreuz kriegt also die Leiter. Er ist dann eh froh, weil das Aufklettern mit dem Seil ist ziemlich mühsam, das funktioniert sehr schlecht. Jedenfalls kommen sie in den zweiten Stock hinauf, also Erdgeschoss, und dann erster Stock, müsste man sagen, der zweite Etage, wie auch immer. Da gibt es ein brunnenartiges, großes Gefäß, also ein Ort Brunnen ist das, und der Christian Rosenkreuz kriegt mit, dass diese Form dass sie das so genau ausgeht, da müssen die Leichname der Königin und, der, und Könige drinnen sein. Die anderen haben keine Ahnung, weil die ja glauben, dass die begraben worden sind im, im Hof des Schlosses. Und tatsächlich werden hier die Leichname aufgelöst. Es entsteht eine blutrote Flüssigkeit, die in eine goldene Kugel gefüllt wird, also aufgefüllt, aufgefangen wird in dieser goldenen Kugel. Diese goldene Kugel wird dann auf der dritten Ebene dem Sonnenlicht ausgesetzt, und zwar der Morgensonne. Das ist die Morgensonne, die hereinkommt. Die wird zusätzlich noch mit Spiegeln aufgefangen, also es sind Spiegel, und es wird alles auf die Kugel reflektiert, die in der Mitte aufgehängt ist und die erhitzt wird durch, durch das Sonnenlicht, durch das Morgensonnenlicht. Das ist ganz wichtig, also die, die Morgenkräfte haben ja andere Qualität als zum Beispiel Mittagskräfte. Und das, das dauert eine gewisse Zeit und dann sagt man so, jetzt muss das rasten, die Kugel muss auskühlen, inzwischen geht man frühstücken, also das Frühstück wird hergerichtet. Und dann geht es hinauf in, das, in die vierte Etage, die goldene Kugel wird aufgeschnitten mit einem Diamanten, nur ein Diamant schneidet das, nur ein Diamant. Das ist ganz was Wichtiges. Der Diamant, nämlich hat das mit Kohlenstoff zu tun, ist, ist das härteste Mineral, das es gibt. Der Kohlenstoff ist aber auch der Stoff, aus dem das Leben gebaut ist. Also das, dass überhaupt physisches Leben auf der Erde möglich ist, verdankt man dem Kohlenstoff. Der ist der Stoff, der als einziger geeignet ist, diese Vielfalt des Lebens erzeugen zu können, weil der praktisch unbegrenzt biochemische Verbindungen bilden kann. Kein anderer Stoff kann das. Und zugleich ist aber im Diamant höchste Kristallisationskraft, höchste Formkraft drinnen. Und diese Formkraft, die kommt von den höchsten kosmischen Kräften, vom sogenannten Kristallhimmel, der heißt darum auch Kristallhimmel. Das ist eigentlich jenseits noch der Fixsternwelt, wenn man so heute Bild nimmt, wo halt die Fixsterne befestigt sind, aber das ist ein primitives Bild, sondern in Wirklichkeit sind es tatsächlich die Kräfte, die die Mineralwelt aufbauen. Die kommen von dort, die kommen eigentlich von jenseits der Grenze des sichtbaren Kosmos. Also das sind die höchsten geistigen Kräfte, und weil es die höchsten geistigen Kräfte sind, die der ganzen Schöpfung zugrunde liegen, haben sie auch die Verwandtschaft mit den Ich-Kräften. Die Ich-Kräfte sind auch genau das. Der Kristall ist, hängt immer auch mit dem Ich zusammen. So viel steckt also in den Diamanten drin, dass das mit dem aufgeschnitten werden kann, nur mit dem, und man entdeckt darin ein Ei. Also diese Masse, dieses rote, diese rote Flüssigkeit ist also zu einem Ei geworden, und dieses Ei wird jetzt in einem Sandbad ausgebrütet, und nach einiger Zeit schlüpft tatsächlich ein Vogel heraus, oder ein Vogel heraus, der ziemlich, ziemlich ungebärdet ist, ziemlich frech und ziemlich wild ist und noch ein bisschen blutverschmiert ist und dunkel ist, schwarz ist noch. Man muss ihn jedenfalls anbinden, weil sonst ist er einfach zu wild und nicht zu bändigen. Und er wird mit Blut gefüttert. Blut, das gesammelt wurde bei der Köpfung der königlichen Paare. Und er kriegt also so ein paar Tropfen Blut in den Schnabel und wird jetzt Schritt für Schritt geläutert dadurch. Verändert auch seine Farbe, bis er schließlich ganz weiß ist. Dann ist er auch schon etwas ruhiger. Zum Schluss sagt die Jungfrau Kimmern, jetzt kann man ihn losbinden, also jetzt ist er zahm genug. Und er wird dann in den fünften Stock hinaufgebracht, der Vogel, über die Treppe irgendwie, also das macht die Jungfrau Kimmern. Die Alchemisten müssen wieder natürlich mit ihrer Treppe, mit ihrer Leiter oder mit dem Seil hinaufgehen, dann wie auch immer. Und der Vogel kriegt jetzt ein Bad. In einer milchigen Flüssigkeit wird er gebadet und er wird ganz blau bis auf den Kopf, der bleibt weiß. Und dieser so verwandelte Vogel kommt in die sechste Etage. Da steht wieder unser Altar mit den sechs Dingen. Also wieder mit dem Buch, mit der Himmelskugel, mit der Kerze, mit der Leuchte, mit dem Bündlein, mit dem Totenkopf, was habe ich noch vergessen? Du weißt, die haben sie vergessen. Also Buch, Himmel, die Uhr, die schlägt, habe ich vergessen. Die Uhr, die schlägt, also wenn eine bestimmte Konstellation ist. Und der Vogel ist jetzt ganz zahm, legt seinen Kopf auf das schwarze Buch und wartet darauf, dass er geköpft wird. Und so geschieht es auch, er lässt sich also ganz freiwillig köpfen, es kommt kein Blut aus der Kopfwunde, es kommt aber Blut dann aus der Herzgegend, Herzblut. Da kommt Blut heraus, also so wie das Bild da. Es ist ja der Pelikane, kennt ihr Pelikane? Können ihre Jungen füttern, indem sie sich da wirklich die Brust aufreißen, also mit dem eigenen Blut. Daher hat der Pelikan eben auch ein Bild für den Christ, für den Christus, der sein Blut gibt für die Menschheit. Also das Bild spielt da auch eine Rolle. Der Körper des Vogels wird dann verbrannt, zur Asche verbrannt, und diese Asche wird hinaufgebracht, glaubt man zumindest. Sie wird jedenfalls gesammelt in einem Holzkästchen, sagen wir es einmal so. Das Holzkästchen wird wieder hinausgetragen von der Jungfrau Alchimia. Und jetzt ist es so, dass der Christ ein Rosenkreuz mit drei Begleitern abgesondert wird, unter dem Vorwand, ja, sie haben sich als nicht geschickt genug erwiesen und dürfen also an der Vollendung des Werkes nicht teilnehmen, werden also abgesondert. Und die anderen werden also jetzt in das siebte Stockwerk geschickt, also müssen da wieder hinaufklettern und müssen da also alle möglichen Verrichtungen jedenfalls machen. Sie glauben, dass sie dort also das alchemistische Werk vollenden. In Wahrheit ist es gerade umgekehrt. Christian Rosenkreuz mit seinen Auserwählten, die sind auserwählt, das Werk zu vollenden. Da oben nämlich. Das heißt, die Asche des Vogels ist in Wahrheit da hinaufgebracht worden, weil mit einer Flüssigkeit wird diese Asche angerieben, zu einer Art Teig verarbeitet, und es werden zwei kleine Menschenfiguren, so eine Handspanne groß, geformt, werden in einem Ofen, na, gebacken kann man nicht sagen, aber halt diese Masse umgewandelt, und dann lässt man sie rasten. Sie werden auch mit Tröpfchen Blut gefüttert, also das heißt, gefüttert heißt in den Mund. Die schauen ganz menschenähnlich aus schon, die Haut ist wie Haut oder was, aber sie leben nicht. Sie sind nicht belebt und nicht beseelt, nichts. Aber sie schauen bereits wie Menschenfleisch sozusagen aus. Und Bluttröpfchen kommen hinein und dann werden sie zugedeckt, und diese Figuren wachsen jetzt wirklich auf Erwachsenengröße dann langsam an. Geht alles sehr schnell, ist alles am sechsten Tag. Imagination, in einer Imagination geht es. Und
siebter.
Bitte? Also der dritte Tag ist der siebte Stock, aber der sechste Tag, genau. Ja, eigentlich ist es die Dachkammer, wo das Werk vollendet wird. Nicht wahr? Die anderen, die das niedere Werk verrichten, die sind in der siebten Etage, also das ist das achte. Und jetzt wird alle mögliche Primborium gemacht, also es kommen Jungfrauen herein und Bediente mit Posaunen, und die sind mit Ästen umwickelt und mit Blättern und Zweigen, und es wird angezündet, und es werden diese Posaunen den beiden Gestalten an den Mund gesetzt, und alle schauen, was da für
Dinge halt passieren. Der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der schon entdeckt hat, oben in der Dachkuppel, da gibt es ein Loch. Und er vermutet, dass die Belebung dieser Figuren, was damit zu tun haben wird, dass da die Seelenflammen da hineinkommen. Er ist der Einzige, der das auch bemerkt im Moment, wo das geschieht. Die anderen sind abgelenkt durch das ganze Bremborium, das da eben bewusst zur Ablenkung inszeniert wurde. Jedenfalls sind die Figuren dann belebt, König und Königin, sie werden in Gewänder gekleidet, die wie von Kristall sind, aber ganz weich. Interessanterweise wieder Kristall kommt vor, aber sie sind ganz weich, sie sind so lebendiger Kristall, wenn man so will. Damit ist das Werk vollendet. Es gibt also nur ein Königspaar jetzt, das als Ergebnis der ganzen Sache herausgekommen ist. Und das Königspaar fährt mit dem Schiff gleich zurück. Die Alchemisten bleiben noch. Die fahren erst später. Mitfährt dann die Jungfrau Alchimia mit ihren Jungfrauen. Es fährt auch der Alte mit, der Herr dieses alchemistischen Turmes ist. Hat der ihnen vorher auch noch das ganze Gelände rundherum gezeigt, also die ganzen Schätze, die es dort gibt und Kunstschätze, die er hat. Jedenfalls fährt man dann mit den Schiffen zurück und wie sie Richtung Schloss kommen, kommt ihnen auch schon eine große Flotte von 500 Schiffen entgegen, an der Spitze im König und Königin, schon in prächtigen Gewändern, also die Erweckten hier. Und man wird geladen zum Mahl, zum großen Festmahl. Man kommt, wenn die Schiffe anlegen, ganz knapp an der Stelle vorbei, wo das Tor ist, wo der erste Hüter ist. Dort ist die Anlegestelle, ziemlich in der Nähe. Und der Hüter überreicht dem König einen Brief. Es ist nämlich so, dass dieser Hüter seinen Platz nicht verlassen darf. Also er kann nicht einfach zum König gehen und den Brief übergeben, sondern das geht nur, wenn der König da ganz in der Nähe vorbeikommt. Und er übergibt ihm einen Brief. Als der König den Brief liest, erschrickt er ziemlich, sagt aber nichts weiter, was das ist. Christian Rosenkreuz ist natürlich neugierig, was da denn wäre. Erst etwas später gibt der König ihm den Brief zu lesen, nachdem er überhaupt ihn umarmt hat und gesagt hat, du bist mein Vater. Also der König sagt zum Christian Rosenkreuz, du bist mein Vater. Und das heißt also, er hat so immer ganz eine enge Beziehung und darum gibt er ihm auch den Brief zu lesen und als der Christian Rosenkreuz das liest, erweicht er ziemlich einmal, ohne sich das äußerlich anmerken zu lassen, weil in dem Brief steht nämlich Folgendes drinnen. Der Hüter des ersten Tores ist an diese Stelle gesetzt deshalb, weil er verbotenerweise das Gemach der Venus besucht hat und sie in ihrer vollen Schönheit gesehen hat, sozusagen. Als Strafe muss er so lange dort als Torhüter verweilen, bis ein anderer kommt und den gleichen Fehler begeht. Dann wird er von dem abgelöst. Und wir wissen ja, dass Christian Rosenkreuz in diese Sache verwickelt war, also die Venus gesehen hat. Und jetzt denkt er sich, oh Gott, jetzt muss ich dann mein Leben lang dort als Hüter verbringen, wie wird denn das enden? Und ja, so geht die Geschichte weiter.
Er sagt es aber nicht gleich, ne?
Er sagt es nicht gleich, es ist dazwischen noch einiges, also es werden verlesen die Regeln, die jetzt diesen Orden, diesen Ritterorden gegeben werden, also das, letztlich des Rosenkreuzerordens, des Ordens vom Goldenen Stein. Ich kann es euch ganz kurz vorlesen, wie die heißen, dass wir es im Wortlaut haben. Das ist jetzt schon gleich der Schluss. Also diese Regeln, diese Artikel, es sind 5 Artikel insgesamt. Ihr Herren Ritter sollt schwören, dass ihr euren Orden keinen Teufel oder Geist, sondern allein Gott, eurem Schöpfer und dessen Dienerin der Natur jederzeit widmen wollt. Also wichtig beides drinnen. Das geistig-göttliche und die Natur. Das ist extra erwähnt. Zweitens, dass ihr alle Hurerei, Unzucht und Unreinheit verabscheut und mit solchen Lastern euren Orden nicht beflecken wollt. Auch natürlich weniger in äußeren Sinn gemeint, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber im inneren Sinn, das heißt vor allem im Denken, im Denken in der Erkenntnis. Da muss diese Reinheit im Denken, diese Reinheit des Denkens herrschen, dass nichts von Egoismus drinnen ist, sondern dass ich mich im Denken rein dem hingebe, was ich eben betrachte. Dann habe ich wirkliche Erkenntnis. Wo ich nicht spekuliere, weil ich eine bestimmte Theorie halt kenne, deswegen glaube ich, muss dort anwenden. So funktioniert halt Wissenschaft. Man kennt verschiedenste Theorien und was macht man? Man schaut, ob man die da in dem speziellen Fall anwenden kann. Das ist schon kein reines Denken mehr, sondern ich wende etwas an, was halt bequemerweise schon zur Verfügung steht. Ich will es dagegen gar nicht lästern, aber für das Rosenkreuzerische ist es jedenfalls nicht genug, sondern es muss dieses ganz, ganz reine Denken sein. Drittens, dass ihr mit euren Gaben jedem, der ihrer wert und bedürftig ist, zu Hilfe kommen wollt. Also alles, was ihr tut, ist eigentlich als Gabe an die anderen Menschen zu geben, an die Natur zu geben. Ist eigentlich selbstverständlich, ist nicht jetzt im normalen moralischen Sinn zu nehmen, sondern es ist eine Eigenschaft des Geistigen. Ich habe das, glaube ich, schon öfter erzählt, das Geistige ist dadurch Geistiges, dass es schöpferisch ist. Das heißt, es erzeugt aus dem Nichts etwas. Und das heißt, es verschenkt sich dadurch, durch seine Tätigkeit. Es kann nicht anders. Es kann nicht das in sich behalten. Es ist eine Quelle, die immer da oben sprudelt. Und eine Quelle, die nicht sprudelt, ist keine Quelle mehr. Es gibt keine Quelle, die nicht sprudelt. Dann ist keine Quelle. Dann ist von mir eine verstopfte Quelle, aber dann ist sie nicht tätig. Und so ist das Geistige eine stetige Quelle von schöpferischen Kräften, die herauskommen. Das heißt, das Geistige kann sich nur an die Welt verschenken. Die ganze Welt ist ein Ergebnis dessen, dass sich das Geistige verschenkt. In dem Sinn ist es zu nehmen. Also das ist nicht im kleinen Sinn, so im kleinen menschlichen Sinn als moralische Aufforderung, die natürlich auch erfüllt sein soll und muss, aber gemeint ist, Geistiges ist das sich Verschenkende. Das steckt dahinter. Viertens, dass ihr solche Ehre nicht zu verwenden begehrt, um in der Welt Macht und hohes Ansehen zu erwerben. Also das heißt auch nicht natürlich, das eine war jetzt die Erkenntnisseite, vor allem im zweiten Punkt mit der Reinheit des Denkens, und diese Reinheit muss aber auch in allem Tun drinnen liegen. Also wenn ich irgendwas tue, um die eigene Glorie zu erhöhen, dann ist es nicht im Sinne der Welt getan. Und das vierte, sehr interessante, über das alle schmunzeln dann zum Schluss, dass ihr nicht länger leben wollt, als es Gottes Wille ist. Also, ja, das ist auch eine interessante Sache. Wird ja immer mehr eine interessante Sache eigentlich. Es geht darum, dass das Erdenleben, für einen ist es kürzer, für einen anderen länger, es geht darum, dass es der geistigen Aufgabe entspricht, die man sich gewählt hat. Ich meine, da sprechen wir jetzt von den höchsten Eingeweihten natürlich, dass das nicht bei jedem Menschen gleich hundertprozentig gilt, das ist ein anderes Kapitel, aber im Prinzip geht es darum, wir kommen mit einer geistigen Aufgabe in diese Welt und wenn die vollendet ist, ist der richtige Zeitpunkt zu gehen. Und das Schicksal führt uns auch so, dass das ist. Für jemanden ist das schon sehr früh, für jemand anderen ist das sehr spät. Und wir kommen ja tatsächlich immer mehr in eine Zeit hinein, wo man auch unter Anwendung technischer Mittel zu erreichen versucht, das Leben über die Spanne hinaus zu verlängern, die notwendig ist, um eine geistige Aufgabe zu erfüllen. Und das ist etwas unheimlich Arimanisches. Das ist genau das, was der Ariman will. Weil wenn ich in den Zustand komme, dann hat das Ich eigentlich da auf Erden nichts mehr verloren, sondern müsste es eigentlich in die geistige Welt gehen. Es lockert sich dann auch vom Körper, weil der Körper technisch ein Leben erhalten wird. Und fesselt das Ich aber zugleich, weil es nicht wirklich in die hohe geistige Welt aufsteigen kann, sondern es bleibt sozusagen schweben darüber. Das ist der Zustand, den Ariman bezweckt einmal für die nähere und fernere Zukunft. Und das ist wichtig, dass sich die Rosenkreuzer dessen bewusst sind. Das steckt also ein bisschen dahinter, dass ihr nicht länger leben wollt, als Gottes Wille ist. Ja, also es gibt dann noch ein Festmahl. Es wird noch jedem dieser neuen Alchemisten zugestanden, dass ihnen ein erfüllbarer Wunsch erfüllt wird. Also sie dürfen einen Wunsch äußern und wenn er erfüllbar ist, wird er auch erfüllt. Naja, der Christian Rosenkreuz rückt dann jetzt langsam heraus, dass er irgendwie da bei der Venus war und wenn er sich wünschen dürfte, vielleicht doch nicht dort vor dem Tor stehen zu müssen und so weiter. Ja, das tut dem König unheimlich leid, er würde es so gern, aber auch er ist gebunden, das ist nicht ein erfüllbarer Wunsch. Also das heißt, der Christian Rosenkreuz richtet sich ein, jetzt die nächste längere Zeit dort als Torhüter verbringen zu müssen. Er rechnet sich aus, naja, ich bin eh schon sehr alt, also wer es eh bald überstanden haben und die Gram und der Auer darüber, dass mir das passiert ist, wird mich sowieso noch früher dahin raten. Also wird schon so sein. Und Punkti, Punkti, Punkti. Und dann steht noch Folgendes. So, hier fehlen zwei Quartblättlein und er, der Verfasser dieser Schrift, der meinte, er müsste am Morgen Torhüter sein, ist heimgekommen. Und jetzt macht er aus der Imagination auf. Ende.
Was heißt, er ist heimgekommen?
Naja, wieder in seine Klause.
Ja.
Er war ja eigentlich physisch nie weg, sondern er hat dort die Imagination erlebt und das heißt, jetzt erwacht er aus dieser Imagination.
Reise auffasst, oder? Dann kann man sagen, er ist wieder nach Hause gekommen.
Wenn man es als Reise auffasst, das war halt eine geistige Reise, die er durchgemacht hat. Körperlich ist er ja nie weg gewesen von seiner Wohnstadt. Das ist, alles hat sich geistig abgespielt.
Und jeder von uns wird es ein bisschen anders sehen.
Ja, ja, wie auch immer. Jedenfalls, jetzt ist er wieder genau an demselben Ort, wo er den Ausgang genommen hat.
Findest du die Stelle, wo das anfängt, das Ganze? Ganz am Anfang? Muss ja eine Stelle geben, wo es aus dem normalen Leben, dem Klausenleben, aussteigt, schwupps, in die Imagination. Ganz und dann genau. Ist ganz lang das ganze Buch und dann kommt dieser Punkt, wo er heimgekommen ist. Ne? So. Wie kann man das als nahtlos nochmal sehen?
Er hat sich also sein
flüssiger.
Ja, es ist gleich praktisch am Anfang. Also, ja. An einem Abend vor dem Ostertag saß ich an meinem Tisch und wie ich mich meiner Gewohnheit nach in demütigem Gebet mit meinem Schöpfer genugsam ausgesprochen und über viele große Geheimnisse nachgedacht hatte, deren mich der Vater des Lichts in seiner Majestät nicht wenige hat sehen lassen, nun auch mit meinem lieben Osterlämmlein ein ungesäuertes, unbeflecktes Küchlein in meinem Herzen zubereiten wollte, kommt auf einmal ein solch grausamer Wind daher, dass ich nicht anders meinte, als der Berg, darin mein Häuschen eingegraben, müsse vor großer Gewalt zerspringen. Weil mir aber der Teufel, der mir schon viel Leid angetan hat, mit dergleichen nichts anhaben konnte, fasste ich Mut und blieb in meiner Meditation, bis mich jemand unerwartet am Rücken berührte, wovon ich dermaßen erschrak, dass ich kaum wagte, mich umzusehen. Auch zeigte ich keine solche Freude, wie wenn menschliche Schwachheit in solchem Falle, wie menschliche Schwachheit in solchem Falle haben kann. Wie ich so etliche Male am Rock gezupft wurde, sah ich mich um. Dort stand eine erhaben schöne Frau, deren tiefblaues Kleid wie der Himmel mit güldenen Sternen zierlich besetzt war und so weiter und so weiter. Was ich schon am Anfang geschildert habe, da die Posaune in der Hand.
Aber ich frage mich sozusagen, wo ist das Erste, was nicht... Der
erste Moment, wo der Wind aufkommt. Also ein unbeflecktes Küchlein in meinem Herzen zubereitet wurde, kommt auf einmal ein grausamer Wind daher. Und der ist nicht mehr äußerlich. Das ist die elementarische Welt bereits. Das ist Strada und Capesius in der elementarischen Welt. Das kommt plötzlich. Das ist genau das Erlebnis. Also da fängt zu beten, es erlebt jeder individuell, aber es ist auf jeden Fall, das Gefühl, es bebt, es schüttelt dann, es weht, der Wind, es donnert, es blitzt von mir aus, kann sehr unterschiedlich sein. Und ganz typisch auch ist diese Schilderung, jetzt bin ich da und hinter mir ist jemand. Hinter mir ist jemand und ich weiß, wenn ich mich umdrehe, das steht jetzt da gar nicht wörtlich drin, aber so schlimm ist es eigentlich, wenn ich mich umdrehe, sterbe ich. Und das ist der Moment, wo ich über die Schwelle gehe, sozusagen. Und das ist tatsächlich so. Du bist in einem Zustand, der dem nach dem Tod oder dem Übertritt in die, mit dem Tod erfolgt, entspricht.
Ja, deswegen hat mich das Wort erst heimgegangen so irritiert, weil so sagt man ja.
Ja, genau.
Wenn jemand stirbt.
Ja, genau.
Und deswegen war ich richtig irritiert.
Aber er ist wieder aufgewacht, oder?
Könnte auch sein, habe ich
gedacht. Das ist wissen wir wirklich.
Nein. Er ist wieder aus der Meditation zurückgekommen.
Aus der Meditation, ja.
Aus der Meditation.
Ja, aus der Meditation ist er wieder zurückgekommen.
Und was ist, wenn er wirklich gestorben ist? Könnte es eine Reinterpretation sein?
Könnte es sein, es ist aber überliefert in den rosenkreuzerischen Schriften, die durch den Johann Valentin André verfasst sind.
Dass er älter geworden ist.
Ja.
Dass er älter ist, diese 80 Jahre.
Dass er älter geworden ist, dass er 106 Jahre geworden ist.
Da ist er noch 26.
Und da weiß auch der Sohn, das steht da irgendwo drinnen, dass er im 80. Jahr diese kümische Hochzeit.
Ja, genau, dass er noch 26 Jahre
gelebt hat. Ja, dass er noch 26 Jahre gelebt hat. Also, er kommt dann sehr unspektakulär zurück. Plötzlich ist er wieder da.
Es ist spannend, diese Einstiege sich anzuschauen bei verschiedenen Geschichten.
Ja, ja, ja.
Olaf Östersen, Osterson,
ja.
Oder Dante. Ich war in einem Wald, der Lebensmittel, da eine Wölfin.
Genau.
Das sind wir so ähnlich,
das ist das,
die plötzlich so hereinbrechen.
Das ist die Begegnung mit der elementarischen Welt. Das ist das Nächste. Das Allernächste. Das ist dieselbe Welt, wo die Elementarwesen drinnen sind. Und die ist eigentlich so unheimlich nahe. Man verschlaft es halt so leicht. Also wir verschlafen es heute so leicht. Es ist eigentlich unheimlich einfach, Elementarwesen zu begegnen. Die sind überall da um uns, überall erlebst du es. Und wir schauen einen Baum, wir klotzen ihn von außen an. Und eigentlich wartet nur irgendein Elementarwesen darauf. Ich meine, so ein Baumgeist ist was Ordentliches. Also es gibt kleine Elementarwesen, das sind die Zwerge oder sonst was, aber es gibt zum Beispiel einen Baumgeist, der mit dem in Kommunikation zu kommen, ist großartig. Aus dem kommen zum Beispiel viele, viele Inspirationen über die Erdentwicklung. Weil Baumgeister sind mit der ganzen Erdentwicklung verbunden sind, also vom Anfang dabei, sind also nicht so kleine Elementarwesen sozusagen, sondern höhere natürlich, und haben vor allem wirklich Erdentwicklung gemeint, also wirklich mit der Entwicklung des Erdplaneten vom Anfang an zu tun. Die kennen also die Geheimnisse der ganzen Erdentwicklung. Bis ins Innerste kennen sie die. Und sie haben eigentlich ein unheimliches Bedürfnis, manche mehr, manche weniger, als mit den Menschen zu teilen, dieses Wissen. Also das heißt, vieles Wissen, auch was Steiner über die Erdentwicklung hat, hängt mit der Inspiration von solchen Wesenheiten zusammen. Und die sind ganz nah. Du brauchst eigentlich nur die einfühlen in den Baum, der vor dir steht. Und das wird vielleicht nicht gleich gelingen, vielleicht musst du ein paar Jahre hingehen und mit dem leben, mit dem Baum sozusagen. Irgendwann fängt er da vielleicht was zu erzählen an. Da wirst du nicht gleich jetzt irgendeine Gestalt oder was sehen, vielleicht gar nichts. Es fängt ganz zart an, dass du plötzlich in der Gegenwart des Baumes die Antwort auf Fragen kommen, die dich schon lange beschäftigen. Und das wird näher, und das wird öfter, und das wird auffällig. Und du bist so immer in der Nähe von dem Baum. Später geht es sogar, wenn du nicht in der Nähe bist. Und dann sind sie, hä? Wird der Baum jetzt mit mir oder wie ist das? Dann merkst du, dass die Inspiration durch den Baumgeist kommt mit der Zeit. Du kannst ihn eigentlich gar nicht sinnlich beschreiben. Ja, man kann sich natürlich auf Versinnlichung denken, aber im Grunde ist es ein geistiges Gespräch, das stattfindet. In dem du Fragen, die du am Herzen hast, die mit der Erdentwicklung zusammenhängen, also das ist ja schon ein Spezialist sozusagen auf diese Dinge, aber Erdentwicklung natürlich im Zusammenhang mit dem kosmischen Geschehen, weil die Erde ja aus dem Kosmos heraus gestaltet ist, also das heißt, viel Kosmisches kommt auch mit. Und dann kommen Ideen, Antworten, nämlich du gibst dir eigentlich die Antwort auf eine Frage, die du schon lange mit dir herumträgst. Und du weißt eigentlich, ich werde nie so drauf kommen, da ist irgendein Anstoß da. Und nicht nur das, es kommen neue Fragen wieder, kommen auf, das heißt, du kriegst so einen Schubser, geh, schau mal, tut und an. Und so geht es weiter. Mit der Zeit kommst du sozusagen so in ein Gespräch mit diesen Elementaren. Also gibt es viel, das ist also nur ein Beispiel.
Da traf es sich, dass dieser Forscher einen Baum erblickte, deren Gespräche waren wie der Arzt.
Genau. Ja.
Und ihm eine Antwort schenkte, wie Gutes, wie Böses aus dem Guten stammen kann.
Exakt.
Das ist genau das
Abgebiet, was du gerade
geschildert
hast. Ja.
Also das heißt, das Baumwesen hat ihm das erzählt. Weil es so eine Erfahrung hat aus der Erdentwicklung.
Ja, ja.
Jetzt verstehe ich das eigentlich viel besser jetzt.
Ja, ja, ja. Und dazu muss man ja sagen, dass das bei Rudolf Steiner selber, er hat ja schon als Knabe diese Erlebnisse gehabt, also gerade mit den Elementarwesen. Oder auch das Märchen vom Quellenwunder, das ist ja auch der kleine Rudi sozusagen, der dahinter steckt. Das sind einfach nichts anderes als typische Erlebnisse, wie er sie in ähnlicher Art sicher selber gehabt hat und die für ihn selbstverständlich waren, noch bevor er die systematische Geistesschulung begonnen hat.
Als Kind überhaupt.
Aber diese Dinge sind zum Greifen nah, also gerade diese elementarische Welt, die ist zum Greifen nah im Grunde. Das ist ein Haucherl. Nur wir sind so blind, dass wir es nicht mitkriegen heute. Ja. Ist aber notwendig, um die Freiheit zu erringen, weil die heißt, wir müssen letztlich durch eine Inkarnation durchgehen, wo wir abgeschnitten sind im Wesentlichen. Zumindest für unser Bewusstsein vom Geistigen. Für unser Bewusstsein, weil für das Körperliche oder was geht sowieso nicht, weil das, ohne dass das von geistigen Kräften getragen würde, in denen aber unser Ich wirkt, aber wir wissen es halt nicht, würde das ja nicht funktionieren. Aber fürs Bewusstsein, man muss im Grunde einmal in der
ganzen Entwicklungslinie letztlich durch eine materialistische Inkarnation durch. Das muss sein. Es gibt kein Darüberschwindeln.
Tschüss,
ja, in diesem Sinne sage ich jetzt einmal frohe Ostern.